Man soll ja Frechheit töten, nicht auf Stopp. Ich hab das schon so lange nicht gemacht. Vergessen. Ich glaube, der Rot ist der richtige Knopf. Nein, ist wurscht. Gut. Also, das Sechstagewerk schildert eigentlich die Ereignisse in der Seelenwelt. Das heißt, konkret gesprochen ist der Blick hinein, man könnte sagen, in die Seelenwelt der Elohim, der Schöpfergötter. Ganz bewusst die Mehrzahl gesagt, weil es da eine Siebenheit von Elohim sind, die also dieses Schöpfungswerk vollbringen und die erst im Zuge dieses Schöpfungswerkes zu einem Gemeinschaftsbewusstsein zusammenwachsen, das dann als Jahwe bezeichnet wird. Das Wort Jahwe kommt im ersten Kapitel der Genesis noch nicht vor. Erst im zweiten Kapitel, interessanterweise, weil da ist die Schöpfung des Menschen abgeschlossen und der Mensch wird geschaffen nach ihrem gemeinsamen Bilde. Das ist das Interessante. Also der Mensch ist nicht das Abbild des einen oder des anderen Elohim, sondern ihrer Gemeinschaft. Das heißt, jeder dieser sieben Elohim bringt gewisse schöpferische Fähigkeiten in das Ganze hinein. Kein einziger von ihnen hätte den Menschen erschaffen können, aber gemeinsam. Gemeinsam können sie das, und zwar gemeinsam können sie es deswegen, weil durch ihre Gemeinschaft jetzt immer mehr der Christus zu wirken beginnt. Also der ist der Eigentliche, der hinter dem ganzen Schöpfungsgeschehen steht. Gar nicht so der Vater Gott, der hält sich eigentlich in der Quelle verborgen, aber der jetzt das ganze Geschehen inspiriert, wenn man so will, ist der Christus, und er wirkt aber durch diese Gemeinschaft der Elohim. Also das, was später in der Bibel dann im Neuen Testament gesagt ist, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, dann bin ich mitten unter ihnen, das gilt im ganz großen Maßstab eben dort, wo dieses Schöpfungsgeschehen beginnt. Da wirkt der Christus eben jetzt durch die Gemeinschaft der sieben Elohim. Wenn man jetzt den Namen Christus hernimmt, auf den Namen kommt es nicht an, das ist der Name, der halt aus dem Griechischen kommt, heißt der Gesalbte, der Christos. Die Inder kannten ihn genauso, sie nannten ihn halt Vishwakarman. Also ein sehr interessanter Name, weil das Vishwakarman, Karman hängt mit Karma auch zusammen, mit Tätigkeit, weil das Wort Karma hat mit Tätigkeit, mit Tun etwas zu tun. Und Vishwakarman ist eigentlich der Alltäter. Der Alltätige, das heißt es eigentlich. Also, und wird bei den Indern auch verstanden als das, eigentlich als der Weltenschöpfer, der tätige Weltenschöpfer, als der Demiurg, der Weltenbaumeister. Also der wirklich praktisch die Tätigkeit angeht. Aber natürlich nicht allein, sondern mit Hilfe von anderen geistigen Wesenheiten, die das vollziehen. Und das sind eben in dem Fall jetzt die Elohim, also die Gemeinschaft der sieben Elohim. Wir haben das in den Vorträgen öfters besprochen, dass das ein bisschen verdeckt halt, aber doch ausgesprochen wird in der Bibel, der Moment, ab dem der Christus durch sie wirkt, nämlich der Christus, der ja auch als das Weltenwort bezeichnet wird. Also wenn man denkt an den Anfang des Johannesevangeliums, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist und so weiter. Also da, und zwar wird da eindeutig als auf den Christus Bezug genommen. Weil da heißt dann später, und das Wort wohnte unter uns und so weiter. Also das heißt, es wird Bezug genommen, dass diese weltenschöpferische Kraft des Christus dann mit der Zeitenwende oder beziehungsweise mit der Jordantaufe dann wirklich auf Erden in einen Menschenkörper eingezogen ist. Das muss man sich einmal vorstellen. Also die Kraft, die also hinter der Schöpfung des ganzen Kosmos steht, quetscht sie dann sozusagen in einen Menschenkörper hinein. Und was nur möglich ist, dass es sich immer mehr seiner Machtfülle begibt. Weil wenn die da drinnen wirken würde, würde das der Leib also nicht einen Moment aushalten. Weil schöpferische Machtfülle heißt kosmische Umgestaltungskraft. Ich meine, man muss sich überhaupt bewusst sein, dass das, was in letzter Konsequenz unseren Körper zersprengt, ist das Geistige in uns. ist in Wahrheit das Geistige in uns. Weil was ist Geistiges? Geistiges ist Schöpferkraft. Geistiges ist mehr als bloße kombinierende Intelligenz. Ist Schöpferkraft, die aus dem Nichts etwas Neues schafft. Und das ununterbrochen. Wenn ich puren, reinen Geist habe, kann ich eigentlich nicht einmal sagen, er ist. Denn in dem Moment, wo er ist schon wieder was anderes. Er ist eigentlich die Quelle von allem Seienden, aber selber kann man ihn nicht als etwas Seiendes bezeichnen. Das würde nicht passen, weil Seiendes ist schon was Gewordenes. Das könnte ich irgendwie festhalten, den Geist kann ich nicht festhalten. Er schafft, bringt einen Schöpfungsimpuls und löst sofort wieder auf und macht was Neues draus, ununterbrochen. Also eine rastlose Tätigkeit im Grunde. Und das heißt, wenn wirklich im Körper der Geist voll wirken würde, dann würde er in einem Sekundenbruchteil wieder auflösen, weil er schon nicht mehr passt.
Dass er schläft.
Auch. Ja, gut, dass er schläft. Ja, richtig. Richtig. Also das heißt, er darf in Wahrheit eh noch in homöopathischen Dosen wirken, auch in der Welt draußen. Also der Herr wirkt da der Christus jetzt nicht ungefiltert da schon am Anfang, sondern mit Hilfe geistiger Wesenheiten, die alle etwas abbremsen und etwas Beharrendes eigentlich hineinbringen in die ganze Sache. Selbst wenn wir dann von den Widersachermächten, Luzifer, Ahriman und so sprechen, haben die eine wichtige Aufgabe, indem sie Beharrungskräfte sind. Also ohne ihre Hilfe wäre das ganze Gebilde viel, viel beweglicher, veränderlicher. Und wir würden dann auf Erden nicht die Bedingung finden, wirklich zu einem wachen Bewusstsein zu kommen. Weil wir mit unserem kleinen Ich, das zwar auch diesen Funken des Geistes bedeutet, weil das Ich ist aus dem Geistigen, ist so etwas, aber halt nur ganz klein. Und wir müssen erst lernen, mit dieser großen Schöpfungsfülle uns mitzubewegen. Unser Tempo ist noch winzig klein und wir würden nicht mitkönnen mit dem gewaltigen Tempo, den das große Geistige sozusagen hat, also unser kleiner Funke. Ich meine, wir müssen eigentlich erst lernen, mit unserem Ich so rasend schnell zu werden wie dieses große Geistige. Dann, wenn wir uns auf gleichem Tempo bewegen, dann können wir sozusagen sogar das Geistige anschauen, in Wahrheit, das reine, pure Geistige. Aber da sind wir noch weit, weit entfernt. Und von diesem wirklich rein geistig-schöpferischen bis herunter zu unserer geschaffenen Welt, die dann im Mineralreich letztlich bis zum Toten erstirbt und sie mehr oder minder nicht mehr rührt, außer das zerfällt irgendwann, gibt es also eine ganze Stufenfolge von Bereichen, wo das Geistige ins immer mehr Materielle übergeht, wenn man so will. Und diese Stufenfolge bedeutet immer geringere Veränderung, immer geringere Beweglichkeit und so weiter. Ist aber notwendig, damit überhaupt eine äußere Schöpfung entstehen kann, weil sonst würde alles mit einem Schlag gleich wieder ausgelöscht werden. Da würde die Schöpfung aufblitzen und schon wieder weg sein und schon die nächste. Weil der Geist überschaut es in Zeitlosigkeit im Grunde. Also, ja, und daher auch kann man sagen, die Schöpfung als solche stirbt eigentlich in gewisser Weise aus dieser Schöpfungsquelle heraus. Das heißt, es bleiben immer weniger von diesen schöpferischen Impulsen in ihr drinnen, notwendigerweise, weil sie sich sonst sofort auflösen würde. Also es ist gut, dass sie sich mit der Zeit immer mehr von dieser Quelle entfernt. Das geht halt bis zu einem gewissen Punkt und dann zieht sich das Ganze aber wieder immer mehr ins Geistige hinein zurück. Also dann beginnt sozusagen ein Zerfallsprozess, wenn man so will. Also das Geistige, das dann noch drinnen wirkt, beginnt eigentlich die Schöpfung aufzulösen wieder. Das ist der normale Gang. Also es ist nicht eine Entwicklung, die einmal beginnt und dann immer höher, 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 bis in die Unendlichkeit steigt, sondern es ist eigentlich, es beginnt aus einer schöpferischen Quelle, geht einem Höhepunkt zu der äußeren Erscheinung. Das heißt, der Schöpfungsimpuls, der mal hineingelegt wurde, kommt äußerlich zur vollen Erscheinung. Das dauert eine Zeit lang. Nicht wahr? Das ist wie ein Maler, der sich weiterentwickelt, der mal anfängt, der irgendeinen Grundzug hat, der weiß, so muss ich das gestalten, aber die ersten Bilder zeigen das noch nicht wirklich. Irgendwann einmal kommt er zu seiner meisterhaften Vollendung, dann dringt es wirklich durch jedes seiner Bilder, wird es sichtbar, was eigentlich in einem Raphael drinnen steckt. Auch der hat klein angefangen, der hat auch nicht gleich die Meisterwerke zu Beginn gemalt, sondern es dauert eine Zeit, bis dieser schöpferische Impuls, der ihm steht, wirklich ganz sichtbar äußerlich wird. Und so ist es im Großen mit der Schöpfung auch. Es dauert halt viel längere Zeiträume, bis die Welt wirklich zum vollkommenen Ausdruck dieses Schöpfungsimpulses wird. Anfangs schaut das alles noch sehr, sehr chaotisch aus. Naja, und das beginnt also, die erste, wenn man so will, Verfestigungsstufe ist vom Geiste, vom eigentlich schöpferischen Geistigen herunter, ist eben das Seelische. Das Seelische ist bereits etwas Geschaffenes. Daher der große Unterschied. Ich meine, unsere menschliche Seele hat natürlich jetzt in sich etwas, das sie mit dem Ich einen schöpferischen Funken in sich hat. Aber wenn ich jetzt rein die Seelenwelt als solche nehme, das heißt, was ist Seelenwelt? Was lebt da drinnen? Da leben Farben drinnen, da leben Geruchsimpulse drinnen, wenn ich jetzt so die niedere Seelenwelt eigentlich nehme. Naja, alles das, was wir auch im Seelischen erleben können, halt jetzt nur in großen kosmischen Dimensionen. Da lebt niederes Seelisches, hohes Seelisches. Wir haben öfter darüber gesprochen, wie dann später die räumliche Welt sich eigentlich daraus bildet, dass es im Seelischen Erhabenes, Niederes gibt und so weiter. Aus dem entstehen langsam räumliche Dimensionen, in dem sich sozusagen Orte bilden, Seelenorte zunächst einmal, aber die sind noch nicht räumlich, wo sich niederere Kräfte sammeln, andere, wo sich höhere Kräfte sammeln. Es gibt einen Bereich in der Seelenwelt, wo sehr stark die geistigen Impulse hereinströmen, also das Schöpferische noch. Das heißt, wo das Seelische ununterbrochen erneuert, verändert, verwandelt wird. Es gibt eine andere Ecke, wo seelische Finsternis im Grunde herrscht, das heißt, wo sie nichts Neues mehr bildet, sondern es bleibt immer dasselbe da, das sie zwar vielleicht bewegt und neu kombiniert, aber nicht mehr schöpferisch neu ist. Das ist das, was die Inder oft gemeint haben, dass sie sagen, wenn sie gegen Osten blicken, dort kommt das geistige Licht her. Und man sagt jetzt, naja, klar, weil dort die Sonne aufgeht, dann kommt dort das Licht her. Das ist aber nur die äußere Folge davon. In Wahrheit haben sie gemeint, das ist der Bereich in der Seele, wo das Geistige hereinleuchtet. Und dem steht der Westen sozusagen gegenüber, wo sich das Geistige verfinstert. Und das sind so die zwei Pole, zwischen denen sich auch das Seelenleben entwickelt. Und wir als Menschen müssen immer aufpassen, ob wir genügend von dem Geisteslicht hereinbekommen durch unser Ich oder ob das Ich träge ist. Das ist eben der Unterschied, weil wir jetzt mittlerweile mit unserem Ich dort sind, dass das unserer Willensanstrengung bedarf, dass das Geistige hereinleuchtet. Also es kommt nicht einfach nur mehr so aus Inspiration, aus dem Willen der geistigen Wesen, die über uns sind. Es kommt immer weniger. Was nicht heißt, dass nicht das, was dann hereinkommt, auch durch Gnade hereinkommt. Aber wir müssen was tun, damit sie passiert. Sie passiert nicht einfach von selber. Also das ist ja ein Vorwurf, den oft die Katholischen den Anthroposophen machen. Also ihr lehrt die Selbsterlösung und es bedarf nicht mehr der göttlichen Gnade und so weiter. Der Mensch macht alles selber. Nur wenn wir alles selber machen müssten, wären wir überfordert. Weil unser Ich ist zwar ein Tor, durch das wir erschöpferische Impulse hereinholen können, aber es ist nur ein ganz kleines Tor. Und es bedarf also sehr oft der Hilfe von geistigen Wesenheiten, die über uns sind, damit es hereinkommen kann. Nur, was absolut eigentlich seit der Zeitenwende, also seit der Christus auf Erden war, nicht mehr im Grunde passiert, ist das einfach, die geistige Welt, die geistigen Wesenheiten, die über uns stehen, einfach uns diese Gnade aufzwingen. Zu unserem Heil sozusagen aufzwingen. Sondern ich muss mir das kleine Stückerl einmal geistig erheben und öffnen, damit sie hereinkommen kann. Dann kommt sie eh in Fülle herein. Aber wenn ich sage, ich will nicht, weil mich interessiert das Geistige nicht, das gibt's nicht, das, wie es halt der Materialist spricht, der sich dem verweigert, dann wird es auch zur Kenntnis genommen. Unsere Freiheit wird zur Kenntnis genommen. Und man kann heute mit absoluter Sicherheit sagen, eine geistige Wesenheit, die uns sozusagen ohne unser Zutun beschenkt, ist mit Sicherheit eine Widersachermacht. Das ist vielleicht ganz was Wichtiges. Also das heißt, wenn wer kommt und sagt, ich habe, weiß nicht wie, die große Erleuchtung gehabt, die mich jetzt vorbringt, ich weiß gar nicht, wie es mir passiert ist, dann ist es mit Sicherheit was Luziferisches. Wenn ich nicht mit Anstrengung an geistigen Weg gegangen bin und mich sozusagen dadurch bereit gemacht habe, was Geistiges zu empfangen, dann empfange ich die falschen Impulse. Mit Sicherheit. Das ist also für die Zukunft ganz, ganz wichtig zu bedenken. Ich meine, es kann dann, wenn ich mich dazu reif gemacht habe, dann kommt natürlich wesentlich mehr herein, als in meinen Kräften stünde. Das ist dann die Gnade, die hereinkommt. Und die muss ich abwarten können. Aber ich muss wissen, also, dass ich nicht mit einfach irgendwelchen alten, unbewussten Kräften, wo halt, es gibt immer noch heute Menschen, die solche Begabungen aus der Natur heraus haben, wo sie irgendwelche Eingebungen bekommen, und sie wissen eigentlich gar nicht, wieso und warum, und richten auch ihr Leben nicht entsprechend danach ein, dann sind das die Widersachermächte, die hereinkommen. Und die Widersachermächte sind natürlich auch immer die uns die angenehmeren Impulse zunächst einmal geben. Weil die tun uns schon sehr, namentlich der Luzifer, sehr umhätscheln mit Sachen, die wir als schön, als angenehm, als förderlich empfinden und die uns sehr um die Härten des Lebens herumschiffen wollen. Das macht der Luzifer sehr gern. Also weil ein geistiger Impuls, den ich mir aber aus bewusstem geistigen Streben heraus, ich will nicht sagen erarbeitet habe, aber für den ich mich würdig gemacht habe, für den ich mich reif gemacht habe, wenn der hereinkommt, dann ist er immer auch mit einer Aufgabe verbunden. Und zwar mit einer Aufgabe für die Welt. Das liegt drinnen. Ich meine, die luziferischen Impulse sind die man dann letztlich nur für unseren Egoismus in einem sehr erweiterten Sinn vielleicht missbrauchen in Wahrheit. Also das, nur in der Praxis sind diese Dinge immer sehr, sehr schwer zu unterscheiden. Das kommt sehr leicht herein. Ich meine, muss man verdammt aufpassen. Ich meine, vieles, wenn man sich zum Beispiel anschaut, mittelalterliche Mystiker und so, das ist sehr, sehr gemischt, was da drinnen ist. Das ist nicht alles also von der richtigen Quelle sozusagen, was reinkommt. Also manche wunderbar schönen Schilderungen sind im Grund Sachen, die viel mehr mit dem Luzifer zusammenhängen als mit dem Christus wirklich oder mit dem, was mit seinem Schöpfungsimpuls verbunden ist. Das, also nicht alles, was wunderschöne Schilderungen sind, gibt es ja, also tolle Sachen. Und da ist aber oft sehr viel Luziferisches, zumindest sagen wir mal, beigemischt. Das ist also sehr, sehr, sehr heikel. Und warum ist es schädlich? Weil diese Sachen, die über das Luziferische hereinkommen, die auf den Egoismus bauen, die gehen eben nur mit den alten Kräften um. Das Ziel der Welt ist aber, dass es weitergeht, dass was Neues, Schöpferisches kommt, an dem der Mensch mitarbeiten soll. Also der Sinn unserer ganzen Erdenschöpfung ist eigentlich der, erstmals, wenn man so will, in einer kosmischen Entwicklung, dass ein im Grunde so untergeordnetes Wesen wie der Mensch, weil das sind geistige Hierarchien, weiß Gott wie viel über ihn, dass das dazu berufen ist, am weiteren Fortgang der Schöpfung mitzuarbeiten. Und zwar nicht als dienende Kraft, sondern als bestimmende Kraft, als mitbestimmende Kraft. Das ist das, was das Besondere unserer Menschheitsentwicklung ist. Dass wir aufgerufen sind, die Schöpfung weiterzuführen. Mit Hilfe, mit gewaltiger Hilfe. Aber wir sind, ja, sogar das Zünglein an der Waage, das den Ausschlag gibt, in welche Richtung es geht. Das heißt, der Schöpfungsplan ist erstmalig nicht fix und fertig und es heißt, das Ziel soll erreicht werden. Sondern das Ziel, das erreicht werden sollte, besteht darin, dass jetzt der Mensch mitbestimmt.
Auf die Erde bezogen.
Auf die Erde bezogen, ja. Naja, auf die Erde bezogen, aber es hat natürlich Auswirkungen, also auch auf den uns umgebenden Kosmos natürlich mit auch. Aber es ist nicht so, dass wir natürlich eben das mit unseren kleinen Kräften alleine schon könnten, aber wir müssen eben mitwirken daran. Das, wenn das nicht geschehen würde, dann ist das intendierte Ziel jedenfalls nicht erreicht, das mit dieser Erdenschöpfung verbunden ist. Weil es ist eben sozusagen ganz bewusst auch von den Elohim oder insbesondere durch den Christus, der durch die Elohim durchwirkt, also eben intendiert, dass der Mensch das fortsetzt. Dass er also das letzte Ziel sozusagen mitbestimmt. Das ist das Neue und das Riskante sozusagen, wenn man will, an dieser ganzen Schöpfung. Weil alles, was bis dahin Schöpfungsgeschehen war, und wir gehen ja eigentlich davon aus, dass unsere Erde und der mit der Erde verbundene Kosmos, dass das nicht die erste und nicht die letzte Schöpfung ist, die geschehen ist. Also das muss man auch noch vielleicht dazu sagen. Also wir sprechen davon, dass es schon frühere kosmische Schöpfungen gab, die wieder verschwunden sind, ins Geistige zurückgegangen sind. Konkret blicken wir auf 3 Vorstufen unserer Erdentwicklung zurück. Aber es gab abseits davon sicher noch andere, aber weiter sieht man halt zunächst nicht. Aber die waren alle so, dass der Ausgang im Grunde durch den Schöpfungsplan von Anfang an festgelegt ist. Jetzt erstmals nicht, weil die Schöpfung sozusagen darauf wartet, dass wir sagen, wo geht's weiter in den Details. Und das kommt aber eben dadurch zustande, dass dieser Adam eben wirklich geschaffen wird nach dem gemeinsamen Bild dieser Elohim, in dem oder durch die der Christus wirkt. Durch die also diese Schöpfungskraft unmittelbar wirkt. Das war bis jetzt auch in der Form noch nie der Fall. Ich meine, die Schöpfungsquelle oben, die Hebräer nennen es dann das Ein Sof oder irgendwie, wurscht, also aus der diese ganze oder das Nichts, man kann es die Inder nennen, das Nirvana, wo ich nichts mehr bestimmen kann im Grunde, wo alles Seiende aufgelöst ist, aber das ist dieselbe Quelle, wo der Schöpfungsimpuls herauskommt und wo die Welt zum Schluss wieder verschwindet. Und da war es bis jetzt so, dass da eine ganze Hierarchie von geistigen Wesenheiten ist, wo das wie eine Kette weitergegeben wird, der Schöpfungsimpuls. Also aus der Schöpfungsquelle an die Seraphim, an die Cherubim, an die Throne und der ganze Hierarchie von geistigen Wesenheiten. Jeder nimmt etwas auf von dem Impuls, formt es um, verwandelt es weiter, gibt es weiter durch die ganze Kette durch, bis es dann unten in der Schöpfung ankommt. So läuft es jetzt bei der Erdenschöpfung nicht, sondern der Christus wirkt und der Christus ist der sozusagen aus dieser unsichtbaren, unfassbaren Schöpfungsquelle den Schritt heraustritt und sozusagen das äußere Geschehen in Gang bringt, während sie die Vatergottheit eigentlich in der Verborgenheit hält. Die tritt also gar nicht hervor. Der Christus ist der hervortritt. Aber bis jetzt war das also alles immer so, dass das die ganze Kette durchkommt. Und jetzt plötzlich wirkt er durch eine ganz bestimmte Gruppe von Wesenheiten unmittelbar. Ohne, dass das durch die ganze Kette durchgeht. Sondern unmittelbar durch die Elohim. Das sind also die Schöpfergeister, die in der Bibel genannt werden. Also da ist ganz deutlich im hebräischen Urtext, haben wir das, wird von den Elohim gesprochen. Elohim ist die Mehrzahl von El, Elo, also El oder Elo ist das Wort für Gott und Him ist die Mehrzahl, immer die Hebräer anhängen. Also es ist ganz deutlich von einer Mehrzahl gesprochen. Und durch diese Gemeinschaft der Elohim, Steiner schildert dann, dass es eben sieben sind, wirkt unmittelbar der Christus, ohne dass die ganze Befehlskette durchgegangen wird. Und er wirkt so, dass jeder dieser Elohim etwas beitragen kann dazu. Und aus diesem gemeinsamen Bild, das dann entsteht, wird der Mensch geschaffen, der aber damit gerade von Haus aus diese unmittelbare Beziehung zum Christus hat. Wieder, wie gesagt, es ist egal, wie man ihn jetzt nennt, ob man indisch Vishwakarman oder sonst wie nennt, das, auf das kommt es nicht an. Also das heißt, damit ist nicht, damit jetzt kein Missverständnis entsteht, nicht Primat gegeben, weiß ich nicht, der katholischen Kirche oder so, oder der christlichen Konfessionen. Es kommt der Christus in dem Sinn, wie wir ihn jetzt hier verstehen, in allen Religionen vor im Grunde, in allen Mythologien in irgendeiner Form vor. Man muss ihn halt dann nur entdecken. Also es geht, das ist auch der große Unterschied zwischen dem, ja, wenn man so will, kosmischen oder eigentlichen Christentum und dem, was wir jetzt als kirchliche Institutionen haben. Das ist halt eine Glaubensgemeinschaft wie viele andere Glaubensgemeinschaften. Und das eigentliche Christentum ist etwas, was darüber steht, also über jeder einzelnen Religionsausprägung. Weil es also wirklich auf diesen Kernimpuls geht und geht auf diese unmittelbare Beziehung, die dadurch für den Menschen zu diesem kosmischen Christus gegeben ist. Von Anfang an. Weil das gilt eben mehr noch für den Menschen als für diese Elohim, durch die er gewirkt hat. Weil der Mensch ist von Haus aus nach dem Gesamtbild dieser Elohim geschaffen. Und nur durch dieses Gesamtbild kann der Christus wirken. Also er könnte zum Beispiel nicht wirken durch einen einzelnen Elohim, zumindest jedenfalls damals nicht.
Wie unterscheiden sich die sieben
Elohim? Naja, sie hängen dann zusammen in ihrer Ausprägung zum Beispiel mit den verschiedenen Planetensphären, wobei da andere geistige Wesenheiten auch drinnen sind und da haben sie verschiedenen Charakter. Es gibt einen, der dann mit der Saturnsphäre mehr zu tun hat und einer, der mit der Jupitersphäre mehr zu tun hat, der mit der Saturnsphäre ist, der eigentlich wirklich unser ganzes Planetensystem als Gestalt abgrenzt irgendwo. Wenn man will, der am meisten dazu beiträgt, dass es sich als Planetensystem verkörpert, wenn man so will. Ja.
Das bezieht sich, diese Elohim sind zuständig für unser
Sonnensystem. Sind für unser Sonnensystem zuständig.
Es müsste dann halt in weiterer Folge milchstraßenmäßig.
Ja,
richtig.
Es gibt ja auch geistige Wesenheiten, die darüber sind, über den Elohim. Die Elohim sind gar nicht so ganz an der Spitze der Hierarchie. Da sind ein ganzer Haufen noch Hierarchien darüber. Also da gibt es die Geister der Bewegung, die sind höher. Dann gibt es die Geister der Weisheit. Dann gibt es die sogenannten Throne oder Geister des Willens. Also Geister des Willens sind solche, die Stoffliches im weitesten Sinn aus dem Nichts heraus erschaffen können. Dann gibt es die Cherubim und die Seraphim und namentlich Cherubim und insbesondere die Seraphim, die haben dann schon weit über unser Planetensystem hinaus erreichende Bedeutung. Ja. Auch die Cherubim hängen zum Beispiel zusammen mit den Tierkreiswesenheiten. Also das heißt, mit den sind die geistigen Kräfte, die hinter diesen Sternkonstellationen stehen. Und dadurch aber das Vermitteln natürlich auch für unsere Erdentwicklung oder unseres Planetensystems in den verschiedenen Konstellationen, die da zusammenkommen. Aber die erreichen also weit über unser System bereits hinaus.
Weil wir dann von den anderen Galaxien überhaupt nicht reden.
Ja, das ist jetzt einmal ein sehr, sehr weites Thema. Das ist richtig, ja.
Also das heißt, die Quelle müsste eigentlich über den ganzen stehen.
Richtig. Richtig, ja.
Also ich weiß nicht, man geht jetzt mit geschätzt von ein paar Milliarden Galaxien aus.
So ist es, so ist es.
Dieser Galaxienhaufen ist wahrscheinlich wieder einer von
So ist es. Ja, so ist es. Und trotzdem ist es eine Gesamtentwicklung, wo alles aufeinander abgestimmt ist. Also das ist natürlich ein Riesengebilde, aber wir haben es jetzt einmal mit der Entwicklung unseres Planetensystems vornehmlich zu tun. Und eben der Mensch, aber weil er jetzt eben dieses gemeinsame Abbild der Elohim ist, ist von Haus aus dazu veranlagt, dass unmittelbar durch ihn, eben auch durch den einzelnen Menschen, der Christusimpuls wirkt. Das sind eben die Elohim selber noch nicht. Sondern da ist es nur durch die Gemeinschaft. Natürlich, auch in einer menschlichen Gemeinschaft entsteht mehr, wenn sie mehr Menschen eben versammeln, dann kann der Christusimpuls durch diese Gemeinschaft noch stärker wirken. Aber er kann eben auch durch den einzelnen Menschen wirken. Also dieses Pauluswort, was der Steiner oft zitiert, nicht ich, sondern der Christus in mir. Was aber nicht bedeutet, dass das Ich ausgelöscht wird oder in seiner Freiheit beraubt wird, sondern eigentlich bedeutet es, dass sich die Christuskraft in die Hände des menschlichen Ich begibt und seinen Willen vollzieht, aber mit einer viel größeren Kraft ausstattet. Also, aber das ist mit auch eben der Sinn dieses Erdenlebens, des Christus, sich mitten unter die Menschen zu begeben. Das heißt, sich da einmal in die vollkommene Ohnmacht zu begeben. Nicht mein Wille geschehe eigentlich, sondern euer Wille geschieht als Menschen. Das muss sein. Und wir können diese Christuskraft dann aufnehmen, sodass sie sozusagen unseren Intentionen folgt und sie stützt und unterstärkt und dem mehr Kraft gibt. Weil wenn wir es halt nur aus unserem kleinen Impuls heraus machen, hat es oft viel zu wenig Kraft. Also das ist natürlich für viele erschreckende Perspektive, was eigentlich prinzipiell für den Menschen angedacht ist und als Möglichkeit ihm in die Hand gegeben ist. Nur, ich meine, es kann auch nicht so leicht missbraucht werden, weil der Christusimpuls missbrauchen lässt er sich nicht. Also, das heißt, er... Ja, natürlich. Also, er wird sich aus Gnade uns schenken und unsere Kräfte verstärken, wenn wir einen Impuls haben, der wirklich aus dem Geistigen heraus geschöpft ist. Das macht den Unterschied eben aus. Welche Richtung das dann geht, ist ganz egal, weil was aus dem Geistigen geschöpft ist, ist immer eine richtige Richtung. Ist halt eine Fortsetzung der Schöpfung. Und die Richtung ist eben nicht vorgeplant jetzt bis ins letzte Detail, sondern sie ist offen, eben damit der Mensch seine Impulse hineinbringen kann. Und die Widersachermächte, die den Menschen verführen jetzt zu anderen Dingen, da ist ja eigentlich nichts Schöpferisches drin. Also das wird natürlich nicht unterstützt. Also nicht alles, wo man sagen, ich hätte gern oder ich hätte es gern so in die Richtung machen, kann auf den Christusimpuls als Unterstützung rechnen. Das ist auch klar. Also, aber für alle Impulse, die wir wirklich aus dem Ich heraus schöpfen, das eben wesensgleich mit dieser ganz großen Quelle ist, für diese Impulse können wir auf die Unterstützung rechnen. Und das heißt in der Praxis, wenn ich diesen Impuls fasse, hier und jetzt, vielleicht gemeinsam mit einer kleinen Gruppe von Menschen oder von mir aus allein in mein Kämmerlein, dann kann dieser Impuls durch die Christuskraft in irgendeiner Form wirksam in der ganzen Welt werden. Also ich muss nicht immer, wird nicht gleich morgen vielleicht sein, aber er ist als eine Kraft, eine reale Kraft in der Welt vorhanden. Also das heißt, da muss ich nicht jetzt sagen, ja, jetzt muss ich aber 1 Million Leute mobilisieren, sonst wird ja nichts passieren. Es wirken uns sogar in gewisser Weise am stärksten die unmittelbaren geistigen Impulse. Also wenn ein Mensch geistig etwas hereinholt, dann ist diese Kraft da und sie wird wirken in der Welt. Vielleicht dadurch, dass irgendwann einmal später ein anderer Mensch den Impuls aufgreift und das dann in die Praxis äußerlich umsetzt. Also bei den geistigen Impulsen muss man ja immer sehen, dass sie vielleicht lange, lange Zeit auch brauchen, bis sie äußerlich dann in Erscheinung treten. Man darf das natürlich nur nicht als Ausrede jetzt wieder gebrauchen. Ich sitze nur in meinem Kämmerchen und tue meditieren und die Welt wird sich schon ändern irgendwann dadurch. Wenn ich es nicht in der richtigen Weise mache, sondern mehr in die luziferische Richtung kommt, dann wird natürlich nichts Vernünftiges passieren. Dann tue ich es zu meinem Wohlbefinden und damit hat es sich. Dann ist es halt, ist ja auch nicht schlecht, ist halt eine nette Wellnesskur sozusagen, eine geistige Wellnesskur, aber die wird die Welt nicht verändern. Also die ist vielleicht für mich selbst angenehm und förderlich, vielleicht sogar manchmal notwendig, weil auch das gilt es immer zu sagen, dass die Widersacherkräfte notwendig sind und hilfreich für den Menschen sein können, wenn wir sie richtig einsetzen. Wir brauchen sie. Wir könnten auch jetzt den Ich-Impuls so, wie es jetzt möglich ist, nicht wirksam machen, wenn wir nicht als Gegenkraft zum Beispiel gerade diese arimanischen Kräfte hätten, also gerade die finsteren, das sind eigentlich die noch viel ärgeren als die luziferischen, die auch in unserer Technik vielfach walten heute, die also viel stärkere Zerstörungskräfte auch haben. Aber nur an dem Widerstand kann das Bewusstsein fürs geistige Erwachen und an geistigen, schöpferischen Impuls muss ich aber mit Bewusstsein hereinbringen in die Welt, nicht unbewusst, weil sonst wären es nur die alten Impulse, die kommen unbewusst herein. Der heutige, da muss man sich ganz bewusst sein, was ich da hereinhole. Ich muss es bis zum Bewusstsein bringen. Und da hilft der Ariman sehr kräftig mit, das Bewusstsein zu stärken. Ich meine, mit dem klingen zum Beispiel dann die sogenannten anthroposophischen Leitsätze vom Steiner auf. Das sind also so, da hat er gegen sein Lebensende zu, wie er schon im Krankenlager war, hat er so in knappen Sätzen, eben sogenannten Leitsätzen zusammengefasst, wesentliche Gedankengänge, die sich halt aus anthroposophischer Sicht durch die Weltentwicklung durchziehen. Und das endet eben gerade damit, also dass der Mensch eigentlich so weit in die Unternatur, ins Untersinnliche hinabsteigen muss, wie er dann ins Geistige hinaufsteigen kann. Das heißt, wir könnten zum Beispiel diesen freien schöpferischen Impuls nicht entwickeln, wenn wir wie die Steinzeitmenschen mitten in der Natur, ohne Technik, ohne Eulen, in einer puren Zurück zur Naturwelt leben würden. Wir könnten diesen Impuls dort nicht entwickeln, weil wir nicht das Bewusstsein hätten. Das Bewusstsein entsteht gerade durch die Kräfte, die im Grunde diese alte Natur immer mehr zerstören in Wahrheit. Ich meine, unser Problem ist nur, dass das nicht so schnell passieren darf. Wir sind halt so mit unserer modernen Technik und mit unserer modernen Wirtschaft da und das also in einem viel zu großen Tempo zu zerstören. Nämlich in einem zu großen Tempo verglichen mit unserer geistigen Entwicklung. Und die bedingt aber, wie die Erdentwicklung weitergeht. Und das heißt, wenn wir uns schneller geistig entwickeln, würde sich auch die Erde schneller geistig weiterentwickeln. Zu was Neuem. Aber unser Tempo ist halt noch nicht so groß und hält kaum Schritt mit den Zerstörungskräften, die durch die arimanischen Wesenheiten hereinkommen. Also sprich halt durch die ganze Technik und so weiter. Das heißt, da sind riesige Aufgaben, also eine Technik zu entwickeln, die Natur nicht in diesem Höllentempo verbraucht, wie das jetzt der Fall ist. Und trotzdem Technik ist. Und trotzdem Umgestaltung der Welt ist. Nicht einfacher zurück zur Natur ist und sagen, na, schaffen wir wieder Urwälder, schauen wir, dass Urwälder kommen und das wird nichts nutzen. Wird erst recht der Untergang der Welt sein. Weil die Natur als solche ist auf einen Punkt angelangt, wo sie des Menschen bedarf, damit es weitergehen kann. Also, wenn wir so oft heute hören, von Seiten von Naturschützern oder so, eigentlich im Grund war die ganze Erde ohne Menschen im Grund besser dran. Nicht, weil wir zerstören eigentlich alles und man müsste so schauen, wenn die Natur sich selbst entfalten kann, dann ist sie doch viel großartiger als das, was der Mensch leisten kann und dann würde sie erst recht aufblühen. Also wir sollten uns möglichst wenig einmischen, das stimmt absolut nicht. Die Natur geht ohne den Menschen zugrunde. Sie ist an einem Punkt längst angelangt, wo durch die Natur selber die schöpferischen Kräfte nicht mehr hereinkommen. Sie kommen nur mehr durch den Menschen herein. Das heißt, wenn die Natur noch weiterleben soll, und das muss ja noch ein ganzes Randl Zeit, bis sich irgendwann einmal die ganze Schöpfung wieder vergeistigen wird und dann ein ganz neuer Beginn ist. Aber damit unsere äußere Natur durchhält, bedarf sie der schöpferischen Impulse, die durch den Menschen hereinkommen. Ich meine, das wollte Steiner zum Beispiel erreichen mit der biologisch-dynamischen Landwirtschaft. Das ist nicht einfach nur ein bisschen zurück zur Natur, sondern da geht es darum, der Erde als solcher neue schöpferische Kräfte zuzuführen, weil sie ohne diese schöpferischen Kräfte schneller absterben würde. Sie ist in dem Sterbensprozess drinnen. Also ohne den Menschen ist sie verloren. Das ist vielleicht auch so in unserer heutigen Zeit ein sehr ungewöhnlicher Gedanke.
Also es geht nicht um den Gaumen, um die Gesundheit, unsere Gesundheit, sondern es geht um die Erde.
Es geht um die Erde. Es geht primär um die Erde. Ich meine, der Nebeneffekt ist, dass wir dann natürlich auch eine Nahrung bekommen und so weiter, die uns gut tut, klar. Aber das ist nicht der primäre Zweck. Also ich mache biologisch-dynamische Landwirtschaft, weil ich dann für mich ein gesundes Essen habe und ich dann ein bisschen länger auf Erden lebe und vielleicht 90, 100 Jahre wäre oder 102 Jahre wäre oder wie auch immer, was eigentlich das Uninteressanteste daran in Wahrheit ist, weil irgendwann ist trotzdem aus. Also das zeigt, dass also hinter vielen dieser Dinge eigentlich sehr materialistische Überlegungen stehen. Ich will möglichst lang in dem Körper, den ich habe, auf Erden leben.
Und so.
Ich meine, soll ich auch, weil wenn wir lang in einem physischen Körper leben, über lange Jahre, wir uns nämlich ganz intensiv auseinandersetzen müssen, gerade mit den arimanischen Kräften. Weil je älter wir werden, desto mehr wirken die einfach in unserem Körper auch. Und wir müssen kämpfen mit ihnen. Und daran erwerben wir Bewusstsein. Und daran können wir lernen, sie zu verstehen und dadurch, zu überwinden oder vielleicht sogar zu erlösen. Wie es im Mysteriendrama dann so schön heißt. Das ist ja wunderschön, wie das vierte Mysteriendrama dann endet. Die Erlösung Arimans wird eigentlich angedeutet. Die besteht darin, dass der Mensch voll, wach, bewusst sein Wirken erkennt. Und durchschaut. Und wenn einem das als Spiegel entgegenhalten kann, dann wird der Ariman erlöst eigentlich von seiner Aufgabe.
Und da muss aber jeder Einzelne das machen.
Das muss jeder Einzelne machen, ja. Das muss im Grunde jeder Einzelne machen. Ganz genau. Ganz genau. Und darum sind wir jetzt darin, dass wir uns mit diesen Kräften auseinandersetzen müssen. Also sozusagen nur, ich will sie umschiffen, weil Ariman böse, ich will nichts wissen davon, ist zu wenig. Also wir müssen mit denen jeder nach seinen Möglichkeiten, ich meine, es muss nicht jeder in die Technik hineinstürzen, das ist damit überhaupt nicht gesagt, aber der eine macht es vielleicht dadurch, dass er in seinem Körper die Anfechtungen Arimans besonders stark zu spüren bekommt, durch eine Krankheit zum Beispiel, irgendeine chronische Krankheit oder sonst was. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Es gibt von mir aus, wenn ich als Philosoph tätig bin, als Denker, im Denken wirkt heute Ariman massiv drinnen und das Denken muss erlöst werden. Da ist eine riesige Aufgabe, ein Denken zu entwickeln, dass die Bewusstheit, die Klarheit des absolut logisch-mathematischen Denkens hat und trotzdem nicht abstirbt ins Arimanische, sondern wo Schöpferisches auch hineinkommen kann, ohne die Bewusstheit zu verlieren. Wir müssen eigentlich im Denken schöpferisch werden. Ich meine, dort fängt die Auferstehung geradezu an, also die Überwindung des Absterbeprozesses. Aber ohne dabei die Klarheit zu verlieren, das ist der Punkt, ohne das Bewusstsein zu verlieren, das uns der Ariman eigentlich gibt. Also das heißt nicht irgendwelche Intuitionen, was man halt so Intuitionen nennt, die aber aus dem Irgendwo kommen und wo man nicht überschaut, woher das eigentlich kommt, sondern wo ich ganz präzise durchschaue, woher kommt es, was bewirkt es in der Welt, wo ich das auch ganz nüchtern weitererzählen kann, Schritt für Schritt. Nicht, ich habe eine Durchsage aus der geistigen Welt bekommen, ihr müsst das und das tun. Das ist Das ist brandgefährlich in Wahrheit. Das führt jedenfalls nicht in die richtige Richtung. Sondern muss ich schauen, wirklich erleben können, wo kommt der geistige Impuls her, was bewirkt er in der Welt? Oder was kann er bewirken, sagen wir es einmal so. Also mit geradezu wissenschaftlicher Klarheit daher nennt Steiner die Anthroposophie Geisteswissenschaft. Also es muss immer das wache Bewusstsein dabei sein. Nichts Schwammiges, nichts bloß Gefühlsmäßiges, wo ich spüre, es könnte so und so sein. Ich meine, nichts gegen diese gefühlsmäßigen Erlebnisse, die man hat, aber man muss sie bis zur Klarheit bringen. Sonst ist man ausgeliefert den Widersachern. Da toben sie die aus. Da toben sie die gewaltig aus und führen uns hin zu Sachen. Und das ist ja auch so leicht, weil was haben wir denn dann als Kriterium? Weil so, das tut mir gut, das ist angenehm und ja, die Welt könnte ich mir gut so vorstellen und der lenkt uns irgendwo hin und dann kommen wir drauf, jetzt ist die Welt so, die wir uns so schön vorgestellt haben und das ist eigentlich eine Katastrophe. So wirken solche Impulse ganz, ganz stark. Ich meine, wenn erst solche Kräfte wie, weiß ich nicht, Antichrist oder so auftritt, das sind alles die Dinge, die wunderbar, wunderbar überzeugend für die Menschen klingen und schön klingen und als erstrebenswertes Ziel erscheinen. Nur wenn es in der Praxis durchzieht, sieht man, dass das plötzlich ganz anderen Charakter hat, dass es die Menschen völlig unfrei macht und sie finden sie plötzlich in einem goldenen Käfig von mir aus gefangen. Aber da sind sie drin und ihre Freiheit sind sie los. Und das kommt nämlich heraus dann, weil in Wahrheit wird halt eine wunderbare Illusion über das Ganze gebreitet. Das ist sehr gefährlich. Und dort, wo eben die arimanischen Kräfte dahinter stehen, ist das eben auch mit sehr viel Intelligenz und verbunden. Und da muss ich sozusagen noch mehr durchschauen, aber wo kommt diese Intelligenz her? Ist das was aus der schöpferischen Quelle kommt, oder ist es bloß die arimanische Intelligenz, die mir ein neues Wunderwerk verspricht, wie die Welt funktioniert? Der Ariman wird es immer nur zu einer wunderbar funktionierenden Maschine bringen. Und in der Maschinerie würde irgendwann der schöpferische Funken des Ich ersterben. War sicher eine Welt, die toll ist, die präzise funktioniert. Weil im Moment sind in der arimanischen Maschinerie hauptsächlich wir Menschen der Störfaktor. Da braucht man sich ja nur die Technik anschauen. Das meiste scheitert an menschlichen Unzulänglichkeiten, menschlichen Schlampereien, Fehlbedienungen und so weiter. Die Technik wird einmal ganz perfekt werden, im Rahmen des, was überhaupt physisch möglich ist. Und es strebt immer mehr danach, wonach, den menschlichen Faktor auszumerzen. Weil der stört ja. Der will es plötzlich anders haben. Der will nicht mehr immer wie alle anderen Rädchen mit der gleichen Umdrehungsgeschwindigkeit laufen. Nein, ich will mal jetzt nicht. Na dann krammelt es in der Maschine. Also das heißt, wir sind immer der ewige Störfaktor drinnen. Und nur, wenn man so als Bild vor sich hat, so eine wunderbar funktionierende Maschinerie hat, ist halt was sehr Verführerisches. Alles funktioniert, für jedes Wehwehchen gibt es was, alles wird repariert, alles wird, na, geheilt kann man nicht sagen, aber repariert am Menschen. Langes Leben und keine Schmerzen natürlich und so weiter und so weiter. Also alles, was uns heute versprochen wird, irgendwo als Ziel. Das ist alles pur arimanisch. Und trotzdem ist es bis zu einem gewissen Grad gut, dass es in der Welt da ist, wenn wir daran das Bewusstsein lernen. Gerade daran. Aber eben, wenn wir es durchschauen lernen. Da beginnt dann auch die Erlösung Arimans. Genau da beginnt sie. Wenn wir das ganze Werk beginnen zu durchschauen, vom Prinzip her zu durchschauen, das heißt nicht, dass ich jetzt Technikexperte überall sein muss, um das geht es nicht, sondern ich muss durchschauen, welche geistige Kraft wirkt da drinnen, eben Ariman. Und was ist die Charakteristik dieser Kraft? Wenn ich das durchschaue, dann wird er auch erlöst letztlich und dann ist er absolut positive Kraft, die uns hilft. Ja, jetzt sind wir weit von Adam und Eva entfernt. Aber wir sind dort, wo wir hinkommen. Wir sind also bei diesem gewaltigen Abstiegsprozess einmal hinunter. Ich meine, der führt, also hat uns geführt wirklich bis zu der Verkörperung auf der Erdoberfläche. Wir haben zuerst davon gesprochen, zuerst im Sechstagewerk ist überhaupt einmal die Seelenwelt geschaffen. In der Paradiesesgeschichte wird die Geschichte schon etwas dichter. Und zwar diese Seelenwelt umfasst also eigentlich im Grunde unseren ganzen Kosmos. Daher sprechen die Hebräer von dem Ur-Adam als dem Adam Kadmon, dem kosmischen Adam. Also der Mensch, der am sechsten Tag geschaffen wird, ist erstens noch was ganz Seelisches und er umfasst den ganzen Kosmos. Er ist eigentlich der ganze Kosmos in Wahrheit. Das heißt, die ganze Schöpfung ist der Mensch. Und die Tiere, die Pflanzen und so weiter sind Kräfte in ihm, die in ihm leben. Und die Entwicklung geht dann im Laufe der Zeit so weiter, dass das Dinge sind, die der Mensch aus sich heraussetzt. Also wir haben heute nicht mehr alle diese Kräfte drinnen. Wir setzen bestimmte Kräfte heraus, nämlich deswegen setzen wir sie heraus, weil das die Kräfte sind, die dann später im Zuge des Sündenfalls am meisten unter den Zugriff zuerst des Luzifer und dann des Ahriman geraten sind. Und die vertragen wir zurzeit nicht in dem Maße in uns. Ich meine, irgendwann wird es soweit sein, dass wir das alles wieder hereinnehmen in unser Menschheitswesen, wenn wir so wollen. Also dieser Ur-Adam ist eigentlich dieser ganze seelische Kosmos, der geschaffen wird. Und mit der Paradiesesgeschichte schrumpft das ganze Gebilde aber schon ziemlich drastisch zusammen. Und dieser Adam, der jetzt aus dem Ackerboden geschaffen wird, oder aus Lehm geformt wird, wie es so schön heißt, heißt eigentlich, der aus der Erde geformt wird, aus der Erdensphäre heraus geformt wird. Und das ist eben der, der jetzt nur mehr die Erde samt Mond umfasst. Weil der Mond zu dem Zeitpunkt noch mit der Erde verbunden ist. Und zwar nicht so, dass er jetzt drinsteckt in unserer heutigen Erde, sondern dass das Ganze einfach ein riesiges Gebilde ist, das so groß ist wie die heutige Mondensphäre, also das, was von der Mondbahn umschrieben wird. Das ist einmal das Gebilde, ein natürlich viel weicheres, luftigeres, flüssigeres Gebilde, wie immer man es nennen will, als unser heutiger Erdboden. Aber das ist das Gebilde, aus dem sich dann später unsere heutige Erde und unser heutiger Mond heraussondern wird. Und da, das ist einmal dieser Adam, wie er aus Lehm geformt wird. Das ist aber schon ein riesiges Schöpfungsprodukt sozusagen. Und da drinnen bildet sich dann diese Differenzierung eben, die jetzt zu Adam und Eva führt. Also da spaltet sich das jetzt langsam, ist auch ein riesiger Prozess natürlich, der zusammenhängt mit der Verfestigung dieser ganzen Sphäre. Daher wird es geheißen, heißt es, Adam wird aus der Rippe, also Eva wird aus der Rippe des Adam geschaffen. Man kann sich fragen, warum gerade aus der Rippe ist. Schon komisch, warum nimmt der Ripperl raus und bastelt da jetzt die Eva daraus. Nein, gemeint ist in Wahrheit, was ist in den Rippen, in den Knochen bei uns? Nein, in den Knochen ist am stärksten das feste Erdelement vertreten in unserem Körper. Das feste Erdelement, das zugleich unserem späteren Körper dann die Stütze gibt, ja, sogar die charakteristische Form gibt, denn die Form unseres Körpers hängt ganz wesentlich davon ab, wie unser Knochensystem gebaut ist. Das bestimmt eigentlich im Wesentlichen die ganze äußere Form so sehr, dass man sogar dann noch einen Knochenschädel, das Gesicht rekonstruieren kann und solche Sachen. Weil das, was drauf sitzt, eigentlich bestimmt wird durch die Form des Schädels, die darunter ist. Ich meine, natürlich kann der dann äußerlich ein bisschen dicker sein, wenn er mehr ist, dann hat er halt ein bisschen mehr Fettschicht drauf oder weniger, aber die Grundform wird eigentlich durch das Knochensystem bestimmt. Und die Form des Knochensystems, des Erdelements, wird aber andererseits ganz wesentlich bestimmt durch das menschliche Ich. Die ganz individuelle Gestalt, und zwar bei uns Menschen im Kopfbereich mittlerweile am deutlichsten ausgeprägt. Weil wenn ich einen Menschen erkennen will, schaue ich am ersten ins Gesicht, weniger auf die große Zehe. Obwohl es sich dort auch ein bisschen ausprägt, aber wenn ich einen Menschen identifizieren will, schaue ich bei ihm einmal ins Gesicht. Warum? Weil da also namentlich in der Schädelform die Individualität am deutlichsten herauskommt. Beim Rest halt noch spärlicher, wird aber mit der Zeit auch komplett durchindividualisiert, sodass zwar ein Grundbild für alle Menschen ist, aber doch ganz individuell variiert. Und das heißt, das feste Erdelement hängt mit dem Ich irgendwo zusammen. Also nämlich dieses ganz individuelle Ich kann sich eigentlich auch nur in Wahrheit ausbilden, wenn es als Gegenpol so irgendwo das feste Erdelement hat, dem es seine Formen einprägt. Da haben wir nämlich schon die erste ganz wesentliche Tätigkeit, die unser Ich, die schöpferische Tätigkeit, die unser Ich tut, es gestaltet nämlich unser Knochensystem. Nach einer gegebenen Grundform, aber es individualisiert es. Und diese Individualisierung ist bereits etwas, die wir durch unser Ich machen. Ja, wann machen? Vor allem machen dann, wenn wir wissen ja, dass wir also in der Anthroposophie von Reinkarnation auch sprechen, von verschiedenen wiederholten Erdenleben. Naja, wir arbeiten mit unserem Ich ins Knochensystem, also am wenigsten unmittelbar während unseres Erdenlebens hinein. Die Schädelform, die wir mit der Geburt einmal grundsätzlich mitbekommen haben, die dann verhärtet sehr, sehr bald in den ersten Lebensjahren, an der können wir während des Lebens nicht sehr viel ändern. Also die ändert sich kaum mehr. Aber was wir an Taten auf Erden vollbringen, was unser Schicksal auch bestimmt, finden wir im nächsten Erdenleben in der Bildung des Schädels wieder. Das ist ja das, was Steiner so oft schildert, dass eigentlich unsere Erdentaten, zwar wirklich das, was wir praktisch, vor allem das, was wir praktisch äußerlich tun, also wo wir wirklich in die Welt eingreifen, das bestimmt sehr wesentlich, wie der Feinbau dann des Schädels in der nächsten Inkarnation ist. Also eigentlich im Gang durch die Inkarnationen bauen wir immer wieder an der Schädelform. Wir haben also eigentlich immer den Schädel mit der Form, die durchs letzte Erdenleben bestimmt ist. Das tragen wir halt jetzt bis zu unserem Tod durch und dann gehen wir wieder durch die geistige Sphäre durch und bauen uns den nächsten Schädel, wo jetzt die Folgen unserer Taten im jetzigen Leben drinnen sein werden. So bauen wir das, so individualisieren wir das immer mehr. Und heißt aber jetzt für unser Thema, das Erdelement ist sozusagen das, was die Spur der Tätigkeit unseres Ich festhält. Das ist ganz wesentlich. Wenn wir ein Wesen wären, das nur bis zum Wasserelement verdichtet wäre, dann würden wir das nicht können. Dann gäbe es kein Material sozusagen dafür, dass wirklich ein Bild festhalten könnte unserer vergangenen Inkarnation. Weil in einem Wässrigen ist das immer in Bewegung, das ist ein Bild, das immer zerrinnen würde. Da würde man nichts festhalten können. Und das ist eigentlich ganz wichtig für die Entwicklung unseres Ich-Bewusstseins, dass wir jetzt mit unserem Ich in einem Schädel drinnen sitzen, der uns die vergangene Inkarnation widerspiegelt. Das ist für unser Bewusstsein was ganz Wichtiges. Wir kriegen das heute natürlich noch nicht bewusst mit, das ist unser Ich aus, oder unsere Taten aus dem vergangenen Leben, die da drinnen sind. Aber unbewusst wirkt es natürlich mit, dass wir unser Ich als etwas empfinden, das kommt da von irgendwo her. Das bringt irgendwas mit.
Hast du gesagt, dass man gut meditieren kann und auf eigenes Karma kommen kann, indem man sein eigenes Antlitz betrachtet und auf das meditiert.
Ja, das kann man, natürlich. Man muss nur immer aufpassen, dass man es wirklich ganz unbefangen macht und nicht irgendwas hineininterpretiert. Aber natürlich, da steckt was drin und auch die ganze Schädelformung gehört also auch noch dazu. Da lebt sehr vieles drinnen. Naja, also darum wird die Eva aus der Rippe des Adam geschaffen. Also interessanterweise gerade aus dem mittleren Bereich irgendwo. Weil zuerst eigentlich überhaupt dieser ganze mittlere Bereich, der bei uns auch mit der Atmung, mit dem Rhythmischen zusammenhängt, das ist eigentlich das Ursprüngliche in Wahrheit. Weil das ist schon ein Verhärtungsprodukt. Auch wenn man sich das Tierreich anschaut, was haben sie zuerst, wenn sie das Knochensystem ankündigt? Als erstes haben wir die sogenannten Chordatiere. Das ist noch gar nicht ein richtiger Knochen, das ist so ein Knorpelspange, die sich irgendwo durch den Organismus zuhört. Aber die haben nicht einmal noch richtige Gliedmaßen, einen Schädel schon gar nicht, aber sie haben diese Spange, die da durchgeht durch den Organismus, als erste Stütze. Also da fängt es auch an in der tierischen Entwicklung, dass eigentlich dieser mittlere Bereich, also Wirbelsäulenbereich, und dann an das setzt sich dann langsam das Rippenmäßige an, da fängt es eigentlich erst an. Da geht's Ding und dann, bis sich das wirklich der Schädel verhärtet, da brauche ich auch schon als Mensch eine Reihe von Inkarnationen durch, dass das wirklich so ein fester Schädel wird. Das heißt, die Menschen in der Vergangenheit, weiß nicht, wenn man in die atlantische Zeit oder so zurückgeht, also in die Eiszeit und noch früher zurückgeht, wird das alles immer weicher da oben. Also es geht eigentlich von der Mitte aus. Auch das ist ein Grund, warum also die Rippe, die Seite erwähnt wird. Das ist alles nicht so zufällig. Also da steckt ein imaginatives Erkennen dieser Dinge irgendwo dahinter. Aber jedenfalls, es kündigt sich damit eben auch eine Trennung an. Also langsam die Geschlechtertrennung, obwohl sie da eben ja, noch nicht bewusst ist. Und diese Geschlechtertrennung, die beginnende, spielt sich eben immer noch jetzt aber in dieser ganzen Erdenmondensphäre ab. Also Adam und Eva in ihrem Ursprung sind noch so groß wie Erde und Mond. Und das ist auch das Paradies. Das umfasst das Paradies. Und nur sondern sich dann langsam festere Bestandteile ab, die dann langsam unsere heutige Erde auch bilden. Aber gerade Adam und Eva und das Paradies bleibt eigentlich gerade im Umkreis, also dort, wo heute der Mond kreist, im Grunde. Das heißt, das Paradies ist sozusagen im ganz konkreten Sinn überirdisch, also weil sich der Erdenkörper dann langsam im Zentrum irgendwo verdichtet, aber da steigen Adam und Eva zunächst noch nicht herab. Bleiben also in der Sphäre. Aber die Differenzierung ist immerhin schon da und es ist auch schon eine Differenzierung, lange bevor der Abstieg zur Erde passiert, eine Differenzierung in, naja, so einzelne Gebilde. Man muss sich nur das Körperliche halt dann noch ganz fein vorstellen. Es ist zunächst einmal bis zum Luftelement verdichtet. Daher heißt es dann im zweiten Kapitel der Genesis, und der Herr blies ihm den Odem in die Nase und er ward eine lebendige Seele. So ähnlich heißt es ja dann in der zweiten Schöpfungsgeschichte. Das heißt in Wahrheit nichts anderes, als dass seine Körperlichkeit aus so etwas wie dem Luftelement besteht. Also aus etwas, was nicht dichter ist als etwas Gasiges. Luft ist nicht unsere heutige Luft gemeint, sondern halt gasförmiges Element. Also bis so weit verdichtet sich das. Das heißt, man muss sich denken, das ist diese Erden-Mondensphäre. Da drinnen ist bereits eine Art Erdenkörper, der bis zum Wasserelement verdichtet ist zu dem Zeitpunkt und ein großer Art Luftkreis. Und in dem Umkreis leben sozusagen Adam und Eva, oder diesen Luftkreis umfassen die beiden. Und es beginnt sich aber jetzt bereits zu differenzieren in einzelne Gestalten, die aber gruppenseelenhaftig miteinander verbunden sind, die also alle mit Adam und Eva zusammenhängen, aber wo sich bereits einzelne Gebilde heraus
sondern also aus denen werden dann irgendwann sozusagen die einzelnen Menschen, die sich verkörpern. Es ist zunächst auch dieser eine Adam, ich Brüsterinnen, der das Ganze belebt als Gruppen-Ich. Es bildet sich dann aber mit der Zeit auch dieses Eva-Ich, da ist auch ein Ich drinnen, das nicht identisch ist mit dem Adam-Ich. Das entsteht dadurch, dass also dieser schöpferische Funke hier zündet, und ab dem Moment, wo er zündet, wird es aber was Eigenes. Weil, dass es gezündet wird, liegt an den Elohim letztlich. Von dort kommt es, und durch die Elohim, der Christus, der das sozusagen aus der Schöpfungsquelle holt oder diese Verbindung schafft. Aber in dem Moment, wo das Ich tätig wird, ist es etwas Eigenes. Ab dem Moment. Und es ist eben bei Menschen so veranlagt, dass letztlich jedes dieser abgesonderten Gebilde seinen eigenen Funken bekommt. Und er kriegt ihn aber in dem Moment, wo dieser Absonderungsgrad einen gewissen Fortschritt erreicht hat. Also es muss, solange das noch gruppenseelenhaft ist, geht das nicht. Da unten ist es praktisch von der Gruppenseele fast abgeschnitten. In dem Moment zündet das eigene Ich, das einzelne Ich. Das ist ein Prozess, der auch schon lange begonnen hat. Aber zu seiner vollen Reife gekommen ist in dem Moment, wo sich der Christus auf Erden verkörpert hat. Weil der bringt eigentlich die ganze große Quelle mit. Und der ist sozusagen das Musterbeispiel für alle. Und der zeigt sozusagen als Exempel, wie das geht. Wirklich den ganzen Schöpfungsimpuls da in so ein Gefäß hineinzuquetschen. Und von dem geht es aus, dass wirklich dann immer mehr jeder Mensch sein wirklich eigenes, ganz individuelles Ich entzünden kann. Bis dahin ist noch immer sehr viel Gruppenhaftigkeit, also in der vorchristlichen Zeit, Gruppenseelenhaftigkeit. Das heißt, man hat ein Ich, das für eine ganze Reihe von Menschen, die blutsverwandt sind, zuständig ist. Und das differenziert sich immer sehr. Ein Motor des Ganzen ist natürlich auch der luziferische Impuls, der für den Egoismus sorgt, der gerade auch mitsorgt für die Abschneidung von dem Rest der Welt. Das bringt auch einen Schub natürlich in die gewisse Richtung. Und das heißt, der luziferische Einschlag ist eben gerade der jetzt das Ganze da, diese Gruppenseelenhaftigkeit einmal zerstört und der die Menschen in den Egoismus hineinführt. Egoismus heißt aber auch immer Verhärtung. Egoismus ist ein Impuls, der zur Verhärtung führt, der sich sogar eben auswirkt bis in die körperliche Verhärtung hinein. Also, man kann es sogar im Leben auch beobachten. Ein richtiger Egoist wird im Körperlichen auch verhärtet. Der ist weniger beweglich. Beobachtet einmal die Leute. Beobachtet Leute, die sehr egoistisch sind. Also man kann das bis in die Körperlichkeit hinein verfolgen. Ein Mensch, der nicht so im Egoismus verhärtet ist, ist viel, viel beweglicher in seiner ganzen, in seiner seelischen Tätigkeit, viel beweglicher. Egoist ist auch vor allem einmal seelisch verhärtet. Weil was hat er in seiner Seele drin? Das will ich haben, das brauche ich, das möchte ich für mich, das ist meins und das gehört mir und das will ich erreichen und dieses und dieses und dieses, und der ganze Rest interessiert ihn eigentlich nicht.
Ja, es ist eine Arimanisierung.
Ja, dadurch entsteht eine totale Arimanisierung. Und klar, weil dann nämlich unser Intellekt da eingespannt wird, nur diesem Egoismus zu dienen. Die ganze Intelligenz dient dann dazu, wie habe ich das, dass ich besseres Essen habe, länger leben kann, das alles und das. Aber alles für mich. Aber der Impuls hat uns erst darunter gebracht, hat uns erst die Möglichkeit gebracht, dass jeder da seinen Funken entwickeln kann. Das ist die andere Seite davon. Also daher glaub's nicht, ich verteufel den Egoismus. Er war, ist und war ein notwendiges Instrument, um uns da herzuführen. Und wir müssen uns bewusst sein, dass wir ihn heute immer noch brauchen und haben. Selbst der altruistischste Mensch hat ihn irgendwo und muss ihn haben. Schon allein nicht, dass ich Luft verbrauche für mich, nur damit ich auf Erden leben kann, ist in Wahrheit Egoismus. Aber notwendiger, weil sonst könnte man einfach die Erde nicht betreten. Aber es ist Egoismus. Wir nehmen Luft im Grunde der Welt weg und verpesten sie, die Luft dadurch. Dadurch das, was wir ausatmen, ist eigentlich Kohlendioxid, das die Welt verpestet.
Ja, die Pflanzen brauchen es.
Die Pflanzen können es brauchen. Wir sind schon im Überhang mittlerweile drinnen. Also, aber ich meine, das ist jetzt natürlich ein Extrembeispiel, aber ich meine nur, wir, selbst der Egoismus, einen eigenen abgeschlossenen Körper haben zu wollen, für mich, ist Egoismus. Das heißt, wir können überhaupt nur durch Egoismus geboren werden auf Erden. Wir würden nicht auf Erden herunterkommen, weil sonst zerfließen wir in die Welt, in Wahrheit. Weil das Ich hat eigentlich das Gegenteil, das ist eine Quelle, aus der sprudelt. Und das strömt in die Welt hinaus, das ist die genaue Gegenbewegung, aber das geht eben nur, wenn es eine wirkliche Quelle ist, aus der halt schöpferisch etwas herauskommt, was die Welt bereichert. Weil wenn ich nur mein Seelisches, das ich einmal mitbekommen habe, verströmen würde, dann ist das Heferl bald leer. Und die Welt ist nicht am Führreicher, weil das ist ein Batzel und dann ist aus. Dann habe ich mich aufgelöst und im Grund ist es nur immer dieselbe alte Sauce, aus der ich mir das geholt habe irgendwo, dass ich halt wieder zurückgebe. Aber das Ich ist ein Quellort, aus dem die Welt bereichert wird, heraus. Und daher verliere ich auch nichts. Das heißt, wenn es mir gelingt, jetzt ein bisschen von dem Egoismus zu dem Schöpferischen des Ich überzugehen, wäre ich ja dadurch nicht ärmer. Also indem ich sage, ich verschenke mich, wäre ich nicht ärmer dadurch, sondern im Grunde reicher. Reicher nämlich deswegen, weil das Ich wächst durch nichts anderes, als dadurch, dass es schöpferisch tätig ist. Je mehr es schöpferisch tätig ist, desto stärker wird es, desto mehr Schöpferisches kann es hereinholen. Es wird nicht weniger dadurch, das ist wie ein Maler, wenn er Bild für Bild für Bild schafft, entwickelt er sich weiter. Wenn er sagt, ein Bild habe ich eh schon geschaffen, jetzt höre ich auf, weil das ist mir zu anstrengend, na, dann wird er sich wahrscheinlich nicht weiterentwickeln. Wenn er immer wieder tätig wird, wird vielleicht nicht alles funktionieren, aber grundsätzlich wird er durch die Tätigkeit reicher und kann auch der Welt mehr geben. Also er verliert nichts dadurch. Den Egoismus brauchen wir in dem Maße, als wir noch nicht fähig sind, das alles aus dieser Quelle herauszuschaffen. Der Egoismus ist daher immer der, der von der Welt rauben muss. Sagt, ich habe zu wenig, ich brauche das. Gebt mir das, ich nehme das. Und müssen wir auf vielen Gebieten noch. Aber im Endeffekt kommt es auf irgendwann einmal auf ganz individuelle Weise alles aus der Quelle heraus. Ja, bis zum Stoffligen hinunter, aber das ist weit, weit weg noch, natürlich. Ich meine, jetzt müssen wir froh sein, dass wir seelisch Neues erzeugen. Das ist das, was wir mittlerweile bereits können. Und zwar nicht nur, dass wir im Seelischen, jetzt habe ich eine neue Idee oder was, das ist noch viel zu wenig. Wir schaffen wirklich Neues Seelisches. Substanziell Neues Seelisches, das es in der ganzen Welt noch nicht gab bis daher. Wenn wir das schaffen, dann sind wir beim nächsten Entwicklungsschritt. Ich meine, dann sind wir dort, dass wir aus dem Seelischen eigentlich wirklich das Geist, sogenannte Geist selbst, schaffen. Das ist im Grunde nichts anderes als ein substanziell Seelisches oder Astralisches, dass der Mensch selber aus dem Nichts heraus geschaffen hat. Das ist das Wesentliche, aus dem Nichts heraus. Nicht einfach nur was Vorhandenes umgeformt hat, individualisiert hat, durch die Umformung, sondern substanziell Neues geschaffen hat. Substanziell Neues. Und Seelisches ist
substanziell etwas. Also es ist Substanz. Ich meine, nur wir heute haben so den einseitigen Begriff, Substanz ist was physisch-stoffliches. Ich meine, das ist wirklich eine Begrifflichkeit, die so im 19. Jahrhundert stark aufgekommen ist. Ich meine, im Mittelalter hat man unter Substanz, also als das zugrunde liegende, immer was Geistig-Seelisches verstanden. Niemals was Körperliches. Das, nur später hat man sich halt dann nichts anderes mehr als das Körperliche vorstellen können, also ist das Substanzielle dann, das ist die Grundlage der Welt. Klar, ich stehe auch darauf. Es trägt mich doch auch. Ja, aber die Quelle davon ist immer ganz andere. Also, das können wir mittlerweile im Seelischen substanziell etwas schaffen. Und das wird immer wichtiger, weil durch die luziferischen, namentlich durch die arimanischen Kräfte, die heute besonders stark sind, ist das Seelische durch den damit verbundenen Egoismus, der immer stärker geworden ist, ist das Seelische in unserer Welt sehr, sehr stark vergiftet bereits, verdunkelt. Verdunkelt, das heißt, Schöpferisches von da oben nämlich, unmittelbar da durch die ganzen Hierarchien durch, kam praktisch überhaupt nicht mehr herein in unser Seelisches. Wenn nicht da drinnen das Licht aufblitzt und neues seelisches Licht schafft, dann wird es immer finster in den Seelen werden. Dann wird der Egoismus wird immer härter werden, weil immer mehr der Kampf eigentlich, nämlich in Wahrheit, um das Seelische geht. Und unsere ganzen äußeren, weiß ich nicht, Raubzüge oder sonst was, so im Großen genannt, sei es Kriege, Wirtschaftskriege oder Wirtschaftsdinge, sind alles Raubzüge im Grund. Dahinter steckt das Seelische, das man rauben will, in Wahrheit. Weil warum will man das alles haben? Weil man seelisch sich bereichern will. Ich meine, wenn ich, weiß ich nicht, ich will einen guten Wein haben. Ja, der Wein als solcher war ja völlig wurscht, aber ich will ja den Schmecken, den Genuss dabei will haben. Oder ich will ja ein Rennauto fahren, weil, die Spannung da, das, wenn ich das erlebe, das ist toll. Und dazu brauche ich halt das, weil ich bin nicht fähig, mir diese Faszination oder was immer, diese Seelenkraft selber innerlich ohne technisches Werkzeug zustande zu bringen. Sondern ich muss mit einem äußeren Mittel mir behelfen dazu. Also die eigentliche Triebkraft dahinter für alles, das ist das Seelische. Und das ist aber immer mehr vergiftet durch den Egoismus, weil der Egoismus verhärtet es, macht das Seelische steifer, verdunkelt es, macht es eigentlich wertloser. Also eroniert es eigentlich im Grunde, was ursprünglich da als ganz starkes Seelisches hereingekommen ist. Und wir müssen aber bei jeder Inkarnation zunächst einmal, weil unser Ich noch nicht so stark ist, dass wir uns unser ganzes Seelisches selber schaffen können, müssen wir es aus dem nehmen, was wir kriegen. Das heißt, was in der Erdensphäre und da ein bisschen darüber vorhanden ist. Und da ist finster großteils. Mittlerweile ziemlich finster. Das heißt, wir haben in unserer Zeit wahnsinnig schwierige Inkarnationsbedingungen.
Aber die Kinder sind eigentlich sehr weise, oder?
Naja, ja, klar, weil das, weil doch schon sehr starke Ich hier auch jetzt hereinkommen. Die bringen immer Gegengewicht mit. Aber es ist oft auch so, dass dann natürlich große Schwierigkeiten zu überwinden sind, weil das oft ein totaler Widerspruch ist. Da ist ein ganz starkes Ich, eine ganz starke Individualität und vielleicht hat es aber was im Seelenleiblichen sozusagen drinnen, was nicht so gut ist. Und jetzt ist eine total starke Auseinandersetzung drinnen. Bei manchen ist es vielleicht so harmonisch, dass gleich also dieser starke Ich-Impuls durchkommt. Das kann auch sein. Ich meine, auch wenn das beim Kind natürlich noch nicht ganz bewusst ist, das macht nichts, aber das Ich ist ja trotzdem dahinter. Das Ich arbeitet schon dran. Halt zunächst noch unbewusst oder weitgehend unbewusst und das wird mit der Zeit bewusster. Aber es ist nicht mehr so. Es ist die Zeit, wo wir einfach nicht mehr so abhängig sein dürfen von diesen Inkarnationsbedingungen, die wir mitbringen. Und das heißt, dass also sozusagen die faule Botschaft zum Ausgleich ist, dir sind zwar die Inkarnationsbedingungen immer schlechter, aber die Möglichkeiten, damit umzugehen, sind immer besser. Eigentlich. Also, wenn sich das Ich nicht eben irgendwie durch die Widersachermächte daran hindern lässt, tätig zu werden oder nur für die tätig wird. Aber ansonsten sind die Chancen sehr gut, weil wir sind in einem Zeitalter drin, wo diese Möglichkeiten, die das Ich hat, eigentlich rapide wachsen. Also, und zwar damit meine ich wirklich gerade jetzt unsere Tage. Ja. Nicht vor 100 Jahren oder so, sondern jetzt, heute.
Ja, weil es einfach die Welt dermaßen schlecht organisiert ist, dass es eigentlich leicht ist, was besser zu machen.
Ja, das ist so richtig, ja. Das ist so richtig, ja.
Ja, ja. Das ist auch das Problem, das die Kinder haben. Ne? Die Kinder sind deshalb so, die haben natürlich jetzt einmal eine sehr starke Qualität von der Geburt her, ja. Was auch immer. Und das Problem, was die Kinder heute haben, auch die Jugendlichen, dass die natürlich spüren, dass das alles schlecht organisiert ist.
Ja, ja, ja.
Ja? Ja. Die Menschen greifen zu Drogen, die zucken aus,
ja, ja.
Krankheiten, falsche Schulsystem und alles. Also das heißt, die Welt ist voll mit Dingen, die man ändern kann.
Ja, 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 sicher. Selbst also hinter Film, was also unsere Welt, so wie sie jetzt also zerschlagen wollen, steckt eigentlich der richtige Impuls, dass das alles weggeht. Also ich sage immer in der Schule, wenn sie streiben, wenn es schwierig sind und sagen, so nimm ich das nicht an, wie man du das anbietest, dann haben sie recht. Dann ist es mein Versagen als Lehrer, dass ich das nicht erkenne.
Ich muss nur dazu sagen, es ist die Welt voll mit Dingen, die man ändern kann, nur
ja.
Es gibt starke Mächte, die einfach wollen.
Naja, natürlich, ja, ja, okay. Gar keine Frage. Also, das ist ganz klar. Und wenn ich mir unser Bildungssystem heute anschaue, ist es genau auf das ausgerichtet, in Wahrheit, dass es genau das verhindern will. Also, sondern es will genau im Grunde in die Maschinerie einspannen, die arimanische Maschinerie, das heißt, du sollst erzogen werden eigentlich zum wunderbaren Rädchen, das da drin funktioniert. Und da nützen die ganzen Worte nichts, was sagen, ja, natürlich, die Menschen sollen zur Individualität erzogen werden, die ganze Rederei stimmt in der Praxis überhaupt nicht. In der Praxis, wie es abläuft, wird es immer enger, immer mehr wird gefordert, du musst das und das und das und das kommen die ganzen depperten PISA-Tests oder sonstigen, die überhaupt nichts aussagen, aber wo du genormt wirst drauf, das und ja nicht dein Individuelles einbringen.
Darfst du,
ja. Mhm. Das ist eigentlich müsste man im Grund, in Wahrheit, ist es natürlich ein bisschen extrem gesprochen, aber die Kinder darin unterstützen, das zu lernen, was sie lernen wollen und ihnen dabei zu helfen. Nicht zu sagen, wir haben das Programm, weil die Wirtschaft braucht das, damit die Welt funktioniert. Vielleicht brauchen wir eine andere Wirtschaft. Ganz andere, vielleicht brauchen wir ganz andere Dinge. Also wir erziehen für das System, das wir haben. Und da müssen sie sich einfügen, im Grunde. Und wenn du das nicht bist, bist du schon nicht ganz normal oder sonst irgendwas. Dann bist du schon ein Störenfried. De facto. Weil du darfst natürlich kreativ sein, aber bitte sei kreativ, erfinde eine neue Maschine, die noch besser ist. Oder erfinde das, oder... Ja, in der Malerei darfst du schon machen, was du willst, weil da darf man eh alles machen. Da brauchst du ein Ei auf die Wand klatschen und aus. Das ist... Da darfst du austoben, sozusagen. Aber warum...
Im Grunde genommen geht es ums Fitmachen, dass es trotzdem möglich ist, obwohl es unmöglich ist, weil das
ja.
Exponentialkurve ist, ja, dass trotzdem das ganze Zeug noch wachsen kann.
Ja, ja, ja.
Damit du die Zinsen zahlen kannst. Weil das grundlegende Übel ist ja das Zinseszinsen.
Ja, 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 ja,
das sicher. Gold und das Zinseszinsen.
Sicher.
Also nicht der Zins, sondern das Zinseszinsen.
Zins, ja, ja, richtig. Der Zins war ja nicht das Problem. Ja, das, ja, ja, nein, es ist ein weites Thema. Ja, jetzt ist noch vielleicht noch ein ganz wesentlicher Punkt, wenn wir ein bisschen in das Weihnachtsthema haben. Also das eine, was wir sehen, glaube ich, oder jetzt schon ein bisschen herausgekommen ist, also dass der Christusimpuls ganz wesentlich verbunden ist von Anfang an mit dieser Menschheitsentwicklung und dass ein wesentlicher Punkt dann eben aber auch war, dass sich dieser Christusimpuls, also was wirklich aus der obersten schöpferischen Quelle kommt, sozusagen auf die Stufe des Menschlichen stellt und wirklich verkörpert da unten. Das, und sozusagen vormacht, dass das funktioniert irgendwie in einer gewissen Weise. Dass also so ein großer schöpferischer Impuls, wie auch jedes einzelne Ich einmal entfalten soll, da hineinkommen kann. Allerdings ist auch klar, das haben wir eigentlich auch schon angesprochen, dass das natürlich wahnsinnig schwierig ist, dass also so eine gewaltige geistige Kraft sich in so einen Körper hineinquetscht und den nicht zersprengen soll. Ich meine, was im Grunde eh nur, wenn man jetzt Steiner folgt, über 3 Jahre gelungen ist, weil die Inkarnation des Christus beginnt eben nicht mit der Geburt, sondern erst mit der Jordantaufe. Und davor ist eine Vorbereitung erst. Das heißt, dass das eigentliche Christus-Ich, wenn man es so nennen will, also dieses kosmische Ich, tritt erst mit der Jordantaufe in den Jesus von Nazareth ein. Und dieser Jesus von Nazareth ist sozusagen ein Mensch, der in einer speziellen Weise vorbereitet wird, auch namentlich bezüglich seiner Leiblichkeit vorbereitet wird, dass so optimale Bedingungen sind, dass wenigstens über eine kurze Zeit dieses Christus-Ich eben auf Erden in einem menschlichen Leib existieren kann, ohne den zu zersprengen. Und länger als diese 3 Jahre von der Jordantaufe bis zur Kreuzigung wäre es eh nicht gegangen. Also kommt in den Schilderungen der Evangelien so zwischen den Zeilen auch wieder deutlich heraus. Also dass eigentlich auch dieser Körper des Jesus von Nazareth, also schon in der Zeit kurz, also namentlich also Gründonnerstag geschehen, also vor der Kreuzigung bereits also am Rande des Todes war. Und diese berühmte Gethsemane-Szene, O Herr, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, auf das weist der Steiner ganz deutlich hin. Da geht es nicht darum, um die Bitte, bitte erspar mir die Kreuzigung oder das ganze Geschehen, sondern da geht es darum, hilf mir sozusagen, ich meine, es ist in menschlichen Begriffen ausgedrückt, damit ich nicht sterbe, bevor diese Kreuzigung sich vollzieht. Weil die notwendig ist, um diesen ganzen Impuls der Erdentwicklung einzuverleiben. Und ich meine, es steht also in den Evangelien sehr deutlich drinnen, also wie er da Blut schwitzt im Garten Gethsemane. Und das ist, wenn man es medizinisch verfolgt, ein Phänomen, das nur also bei Sterbenden auftritt. Dass also die Gefäße bereits so porös werden, dass das Blut durch die Haut durchtritt. Also wenn Blutschweiß auftritt, ist eigentlich im Grunde jede Hoffnung vorbei. Das ist also eines der sichersten Anzeichen, dass der Tod bevorsteht. Weil da beginnen also bereits die Blutgefäße porös zu werden. Und wenn das der Fall ist, dann ist also kaum mehr Errettung da. Also das ist ganz präzise eigentlich geschildert drinnen. Und Frage?
Aber hat er dann doch noch eine sehr schwere Zeit gehabt?
Ja, ja.
Und das ist ja
er kommt über den Moment noch drüber, ja. Er kommt über den Moment noch drüber. Das liegt eben daran, weil er also halt da wirklich die letzten Kräfte mobilisieren kann und weil er immens starke Lebenskräfte auch mitbringt. Sich. Wie immer beim Tod, die Ursache liegt also aus dem Geistigen herauskommen die starken Impulse, das nächste ist, dass das ans Seelische weitergeht und das zehrt also dann die Lebenskräfte auf. Und wenn die Lebenskräfte aufgezehrt sind, zerfällt das Leibliche, das Physische dann letztlich, weil die Lebenskräfte sind, dass die den Körper immer wieder regenerieren oder reparieren, sozusagen, wenn man will. Und jetzt ist der Impuls also schon sehr stark, der das Gefäß zu zerbrechen droht, und
Es ist aber die Zeit jetzt da, wo noch in diese Lebenskräfte hinein, aus dieser schöpferischen Quelle etwas strömen kann. Und die sozusagen noch stärker macht. Und die sind ganz empfänglich dafür, weil sie die reinsten Lebenskräfte sind, die es gibt. Und das verbindet uns jetzt genau mit unserem Thema. Adam, Eva, dieser Paradieseszustand spielt sich eigentlich im Ätherischen ab, im Bereich der Lebenskräfte. Also vom Physischen her ist höchstens bis zum Luftelement hinunter, aber das Wesentliche sind die Lebenskräfte. Das sind noch ganz, ganz reiche Lebenskräfte, die da oben sind. Und jetzt kommt da die luziferische Versuchung, der Sündenfall und das alles, also was sie essen vom Baum der Erkenntnis und so weiter, wo die Sinne geöffnet werden. Also in diesem Zuge kommt sehr schnell der Abstieg dieser Menschenseelen, es ist jetzt schon eine Mehrzahl, zur Erdoberfläche hinunter, und es beginnt wirklich eine Verkörperung in was sicher noch nicht ähnlich ist unserem heutigen Körper, aber jedenfalls einzelne Gestalten, die dann die Erde betreten. Und die nehmen also natürlich mit Lebenskräfte, die nehmen Seelisches mit, die nehmen ihren Ich-Funken mit. Aber sie nehmen namentlich von den Lebenskräften nur einen Teil mit. Und ein Teil verbleibt in der geistigen Welt, wenn man so will. Was sie ausdrückt dann also, dass sie nicht auch essen durften vom Baum des Lebens. Dann werden sie aus dem Paradies dann hinausgeworfen. Also sie haben gegessen vom Baum der Erkenntnis, aber damit sie nicht auch noch vom Baum des Lebens, und diese Lebenskräfte sind eben der Baum des Lebens, nicht davon auch noch essen, das heißt die volle Fülle von dem nehmen und für ihre egoistischen Zwecke jetzt missbrauchen, werden sie aus dem Paradies sozusagen hinausgeworfen, bildlich gesprochen. Und ein Teil dieser Lebenskräfte verbleibt also zurück. Und diese Lebenskräfte und, ja, man kann sogar sagen, ein Teil der Adamswesenheit bleibt mit denen verbunden und geht nicht in die irdischen Inkarnationen hinunter. Das bleibt dort bewahrt und inkarniert sich nicht bis zu dem Zeitpunkt, wo das Leibesgefäß des Jesus von Nazareth geschaffen wird. Das ist die erste Inkarnation dieser Kräfte. Und zwar ist es also insbesondere der Jesusknabe, der im Lukas-Evangelium geschildert wird. Der bringt jetzt diese Kräfte mit. Und das bildet die geeignete Leibeshülle, in die sich dann mit der Jordan-Taufe das Christus-Ich nicht nur inkorporieren, was ja öfter vorkommt, sondern inkarnieren kann. Das heißt wirklich vollkommen durchdringen kann sämtliche Leibeshüllen. Also das heißt das Seelische, das Ätherische bis ins Physische hinein. Ja, sogar bis in die Tiefen des Knochensystems hinein. Also so tief inkarniert sich normalerweise kein Mensch hier auf Erden. Erst irgendwann einmal in der Zukunft wird uns das gelingen, dass wir uns wirklich bis in total ins Knochensystem hinein inkarnieren, nämlich das wird unsere letzte irdische Inkarnation sein. Dann werden wir sie vollkommen durchdringen, das heißt vom Scheitel bis zur Sohle individualisiert haben. Das gelingt uns jetzt nicht. Wir bringen uns halt die Schädelform aus der letzten Inkarnation mit, da sind wir ziemlich vollständig inkarniert und im Rest sehr wenig noch. Und einmal werden wir es schaffen, wirklich vollständig unser ganzes Ich schöpferisch in die Gestaltung unseres Knochensystems hineinzutragen. In, wenn man so will, Nachahmung des Christus, der dasselbe wesentlich früher mit einer natürlich wesentlich größeren Kraft vollbracht hat, weil unser Ich im Vergleich zu dem Welten-Ich, wenn man so will, wahnsinnig klein ist, zwar gleicher Art, aber wahnsinnig klein. Also der hat es geschafft, sozusagen sich bis ins Knochensystem hinein zu inkarnieren. Das heißt, dass ich wirklich voll, dieses makrokosmische Ich, wirklich vollständig auf die Erde herunterzubringen. Und das ist ein Prozess, der genau diese 3 Jahre dauert, von der Jordan-Taufe bis zu dem Todesmoment auf Golgatha. Das ist nämlich der Moment, wo gleichzeitig zusammenfällt die vollkommene Inkarnation mit dem Moment des Todes. Weil in dem Moment, wo sich diese ganze Kraft inkarniert in den Menschenkörper, müsste eigentlich sofort zerfallen. im Grunde. Also dass nicht der jetzt auseinanderstiebt schon am Kreuz oder so, wird eigentlich nur dadurch verhindert, dass der Tod eintritt in dem Moment. Die Nachwirkung ist eh dann sehr, sehr schnell gegeben, indem ja dann das Grab geöffnet wird oder der Stein weggerollt wird und der Leichnam nicht zu finden. Man fragt sich, was ist das? Ja, er ist auferstanden, aber wie? Doch nicht in dem stofflichen Körper. Das war ja gespenstisch, also das, wenn man sich das so vorstellt, das ist ja jetzt der stoffliche Körper. Und trotzdem entsteht die physische Gestalt auf.
Das ist dann der Verklärte.
Das ist richtig. Also das ist was anderes als der bloße stoffliche Leib, aber der zerfällt, der löst sich innerhalb der drei Tage komplett auf. So schnell geht das.
Hat eigentlich bis zum Jahr der Taufe ein normales Leben in menschlichen Auf- und Abs?
Mit menschlichen Auf- und Abs, also es ist so wie der Steiner Schiller, das ist eigentlich, wenn man den Hinweis hat, weil die Geschichte ist ja noch komplizierter. Weil dieser Jesus von Nazareth nicht der Einzige ist. Man braucht eigentlich nur die Evangelien lesen und die Geburtsgeschichten lesen. Es gibt zwei Geburtserzählungen. Es gibt die Geburtserzählung nach Lukas, das ist die Geschichte mit den Hirten am Felde und wo die Engelschar kommt Josef und Maria oder Gabriel, das der Maria verkündet, du bist gebenedeit und so weiter, also so wie es eigentlich fast immer erzählt wird, aber das ist die Lukas-Geschichte. Im Matthäus-Evangelium wird es ganz anders geschildert. Erstens einmal ist die Verkündigung, dort wird dem Josef gemacht, nicht der Maria. Es ist was ganz Vielsagendes, es ist der Stammbaum. In beiden wird nämlich der Stammbaum angegeben. Beim Lukas-Evangelium geht der Stammbaum ja über das Geschlecht Davids und aus der Linie Davids, da ist der Nathan, da gibt es den Nathan und den Salomon, da gibt es also zwei Linien, die sich aus dem Geschlecht Davids ableiten später. Also dieser Lukas-Knabe geht über das nathanische Geschlecht David dann weiter bis hinauf zu Adam und der war Gottes. Beim Matthäus-Evangelium setzt es nicht beim Adam an. Und es geht die andere Linie, es geht die salomonische Linie. Also bis zu David ist es gleich interessanterweise, klar, das sind die gleichen Vorfahren, und dann zweigt es ab eine ganz andere Linie. So. Und wenn man jetzt dazu nimmt, wie präzise die Hebräer immer waren mit der gerade mit der Feststellung der Ahnenreihe, weil auf diese Blutsverwandtschaft kommt alles an. Das ganze Alte Testament ist streckenweise hauptsächlich eine Aufzählung von Ahnentafeln. Und die wurden ganz präzise gemacht, weil das wichtig war. Wenn man jetzt einfach sagt, naja, da haben sie sich halt geirrt oder die haben das unterschiedlich gesehen, also das ist schon eine gewaltige Unterstellung. Also es ist sehr auffällig, dass also da große Unterschiede sind. Und man findet dann also in manchen Apokryphenschriften, interessanterweise, die im Übrigen erst nach Steiner gefunden wurden, also in den 30er Jahren oder so, findet man Andeutungen darauf, dass es zwei Jesusknaben nämlich in Wahrheit gab und dass richtig es dazu zwei Geburtserzählungen gibt. Und
die zweite ist aber überhaupt nicht bekannt, oder?
Nein, die zweite ist die mit den heiligen drei Königen, wo die Weisen aus dem Morgenland kommen, die ihrem Stern folgen. Und wo die Geschichte mit dem Kindermord ist, wo der Herodes den Kindermord bestellt und da kann die Familie sagt, das nur retten durch die Flucht nach Ägypten. Weil der Engel kommt noch einmal und kündigt wieder dem Josef an, also es wird der Kindermord geschehen, du musst nach Ägypten fliehen und dann fliehen sie an den Kommenden. Beim Lukas-Evangelium kein Wort von dem Kindermord, gar nichts.
Bei den Bildern, weil bei Lukas ist immer das Kind liegt unten und die Maria kniet daneben. Und bei den Königen, da sitzt die Maria vom Thron. Und die Könige kommen hin.
Ganz anders. Und gar nicht die Rede davon, dass das in einem Stall oder was so ist, oder von Herbergsuche, oder dass das arme Leute sind oder sowas. Überhaupt nicht. Sondern die Könige kommen, um ihrem Stern zu folgen. Sie folgen doch einem Stern. Das ist jetzt wieder gar nicht so sehr ein äußerer Stern, als sie folgen ihrem geistigen Stern. Nämlich ihrem Meister, der sich dort verkörpert hat. Das ist noch nicht der Christus, weil der kommt erst mit der Jordantaufe, sondern es ist ihr Goldstern, dem sie folgen. Goldstern im Griechischen, dann in der griechischen Übersetzung heißt Zoroaster. Das ist jener große Weise, der als Zarathustra irgendwann früher gelebt hat und verschiedenste Inkarnationen durchgemacht hat. Und so gibt es jetzt zwei Jesusknaben zunächst einmal um die Zeitenwende, die etwas versetzt voneinander geboren werden, also der Lukasknabe etwas später als dieser Salomonische, der da wiedergeborene Zarathustra ist nach Steiner. Also das heißt, nach der Zeit, wo dieser Kindermord passiert ist, der hört alles keine Rede mehr davon. Weil wenn er vorher geboren wäre, dann wäre er auch umgekommen, weil es ist ja alle Kneberlein, die zweijährig und drunter sein. Also das, da müsste er wesentlich älter gewesen sein schon. Nein, er wird kurz also danach geboren, nach diesem Kindermord auf jeden Fall. Also der Nathanische, das ist der Lukasknabe. Das ist der sich sozusagen diese unverbrauchten Lebenskräfte mitbringt, die sozusagen der Adam in der geistigen Welt oder im Paradies zurückgelassen hat nach dem Sündenfall.
Und was ist mit den anderen so Kind, das geboren ist?
Das ist jetzt eine interessante Frage. Die Frage ist, warum gibt es jetzt zwei und was haben die miteinander zu tun, vor allem, wenn sich der Christus in dem eigentlich in der Körperlichkeit des nathanischen Jesus inkarniert. Jetzt wird es noch spannender und noch unglaublicher eigentlich. Es gibt eine interessante Geschichte über den 12-jährigen Jesus. Ihr werdet sich vielleicht erinnern, im Tempel, er wird vorher also nicht besonders gelehrt oder was geschieht, und plötzlich sitzt er dort im Tempel und belehrt also die ganzen Schriftgelehrten und legt ihnen die Schrift aus. Und er nahm zu an Alter und Weisheit oder so ähnlich wird es oft übersetzt. Also plötzlich, unvermutet, ist er so und so weise und ist denen allen voraus. Und da schildert Steiner, passiert eben Folgendes, dass das Ich des Zarathustra von dem einen Jesus in den Leib des anderen hinüberwechselt. Das sind Situationen, die natürlich nicht so oft im Leben vorkommen, aber es ist durchaus möglich, dass ein Ich in einen anderen Körper überwechseln kann, überhaupt in so einem speziellen Fall. Heute kann sowas zum Beispiel bei Transplantationen passieren. Das kann sehr wohl passieren, also namentlich bei Herztransplantationen. Ist es offen, also welches Ich überlebt sozusagen, das heißt, welches in der Erdensphäre bleibt. Wenn das Ich, das mit dem Herz verbunden ist, sehr stark damit verbunden ist, kann es sein, dass dieses Ich Besitz ergreift von dem Rest des anderen Körpers, in dem es transplantiert ist. Man muss immer dazu sagen, das Ich ist der schöpferische Kern. Das hat nichts zu tun zum Beispiel mit den Lebenserinnerungen. Die Lebenserinnerungen sitzen in unseren Ätherkräften. Der Ätherleib bleibt der, das heißt, plötzlich ist ein anderes Ich da, das auf eine andere Erinnerung zurückschaut. Vielleicht wundert irgendwo unbewusst, aber die Erinnerung ist da. Also man muss nicht denken, dass der plötzlich jetzt die Erinnerung von dem anderen hat. Es geht ja nur das Ich hinüber. Also ich weiß, das ist jetzt ein sehr mystisches Thema schon und ein sehr, sehr schwer zu packendes Thema, aber wir sind halt jetzt bei einem ganz zentralen Ereignis der Weltentwicklung drinnen und da läuft es halt besonders kompliziert. Also das heißt, Steiner schildert, dass wie das Ich des Zarathustra in den Leib des anderen überwechselt und diese Körperlichkeit sozusagen vorbereitet mit all dem, wie soll ich sagen, mit all der irdisch eroberten Weisheit, mit den Kenntnissen, die der ja nicht haben konnte, weil der das erste Mal inkarniert ist. Der Zarathustra ist einer, der immer wieder in Abständen von vielleicht 100 Jahren maximal wieder verkörpert ist. Der ist ja immer wieder kommt und daher einer der größten größten Eingeweihten oder Weisen war, der also sich wirklich das Erdenleben von Anfang an durchgearbeitet hat, der sehr früh sicher schon einer der Ersten war, der sich inkarniert hat und durchgegangen ist. Und Erdenweisheit kann ich mir eben nur auf Erden erwerben. Also die Weisheit, wirklich mit unserer Erdenwelt umzugehen, die kann ich mir da erwerben. Dann nutzt man die geistige Welt da oben null. Da muss ich hier die Erfahrungen sammeln.
Die wandelt sich aber auch.
Die wandelt sich immer wieder. Und genau das alles muss ich dort leben. Das heißt, wenn einer wirklich weiser sein will, hier fürs Erdenleben, der muss wirklich durch vier Inkarnationen durchgehen. Sonst schwebt er immer ein bisschen da oben.
War der natanische Junge also das erste Mal inkarniert, war er auch nicht beeinflusst von den Widersacherkeiten?
Genau.
Ist das der Grund?
Ja, das ist der Grund. Das heißt, er hat damit ein Leibesgefäß, das durch den Einfluss der Widersacherkräfte nicht beeinträchtigt ist. Mhm. Das war das einzig mögliche Leibesgefäß, das fähig war, überhaupt den Christus aufzunehmen. Das heißt, diese starke Kraft, die eigentlich jedes Leibesgefäß zerbricht. Mhm. Und jedes andere Leibesgefäß wäre auch zerbrochen und unter dem Ansturm. Nur weil diese besonders reinen Kräfte da waren und diese besonders diese Kräfte vom Baum des Lebens, die stecken da drinnen. Also die allerfeinsten und allergrößten Lebenskräfte, die denkbar sind, sozusagen, stecken da drinnen. Also die Gesundheitskraft schlechthin.
Gibt es noch Seelen, die noch nie inkarniert waren? Von den
heute kaum mehr. Nachzügler wird es immer geben, aber im Prinzip kaum mehr. Also sagen wir so, der Bevölkerungszuwachs erklärt sich nicht daraus, dass jetzt immer wieder Seelen kommen, die noch nie inkarniert waren. Das hängt damit nicht zusammen, es hängt mehr zusammen damit, dass es eine wesentlich dichtere Inkarnationsfolge ist. Und man muss auch bedenken, ein wesentlich größerer Teil an Menschen ist in der geistigen Welt, das heißt im Leben zwischen Tod und neuer Geburt, das sind viel, viel mehr als die auf Erden. Also das heißt, die Menschheit umfasst wesentlich mehr Menschenseelen als jetzt die, weiß ich nicht, was haben wir jetzt, 7 Milliarden oder so. Ja, wir sind schon bei 7 Milliarden. Darüber schon ein bisschen sogar. Die magische Grenze haben wir schon überschritten. Wie in der Schule waren es noch 4 Milliarden. Also es nimmt gewaltig zu. Aber es nimmt zu, weil immer mehr Seelen aus denen, die da sind, sich jetzt inkarnieren wollen. Weil das ist sicher, also Hausnummer gesagt, sicher mindestens das 10-fache, die drüben sind. Mindestens. Also das heißt, es ist immer nur ein Teil der Menschheit inkarniert jetzt auf Erden. Und zweifellos der kleinere Teil. Ja, also eben mit diesem 12. Lebensjahr, 12. Lebensjahr ist auch wieder so ein entscheidender Entwicklungsschub, namentlich in den südlichen Ländern, also das ist so die Zeit der Pubertät herum, da ist das, da ist ein großer Wechsel drinnen, ein großer Bewusstseinswechsel drinnen. Und zu dem Zeitpunkt war das auch nur möglich, dass das Ich hinübergewechselt ist.
Also das ist mit 12 schon übergewechselt?
Dort mit 12, ja.
Nicht bei der Jolaustafel?
Nein, also mit 12 wechselt einmal das Zarathustra-Ich in den Körper des natanischen Jesus hinein. Der Körper des salomonischen Jesus stirbt dann sehr bald, weil ein Körper ohne Ich auf Dauer nicht überlebt, außer es würde von irgendeiner anderen Wesenheit besetzt.
Also, das hat er dann eigentlich freiwillig getan, oder war das ein Auftrag?
Freiwillig, ja, schon freiwillig, ja. Ja, es ist ein freier Entschluss.
Hat dann dort gelebt, oder war das dann in seiner Nähe gelebt, oder Freund, oder wenn er gekannt hat, oder wie ist das?
Ja, Sie haben dann mit der Zeit sicher, also naja, mit 12 Jahren, also da haben sie die Wege gekreuzt, sagen wir mal so. Und wie gesagt, der Leib des salomonischen Jesus, also das, wo das Zarathustra-Ich ursprünglich drinnen ist, der stirbt sehr bald. Also das heißt, es ist dann nur mehr einer. Weil wenn das Ich den Körper verlässt, ist das im Grund derselbe Vorgang, der sich mit dem Tod letztlich auch vollzieht. Halt auf eine etwas andere Weise.
Also er war aber ziemlich gleich alt eigentlich.
Ja, ziemlich gleich alt, ist also vielleicht 2 Monate Unterschied oder so. Also gerade die Zeitspanne, dass der später geboren wurde, dass dieser Kindermord vorbei war bereits. Also das wird so etwa 2 Monate Größenordnung. Und jetzt gibt es ja diesen einen Jesus von Nazareth dann nur mehr, der den Leib, aber des Nathanischen hat, das heißt Leib heißt physischer Leib, Lebenskräfte, Seelenkräfte, also das Astralleibliche, ist alles von dem Nathanischen Jesus, alles so, dass es nicht beeinflusst ist durch die Kräfte der Widersachermächte. Weil eben das zurückbehalten wurde bis zu dem Zeitpunkt der Inkarnation. Das heißt, dieses ganze Leibesgefäß hat sozusagen den Sündenfall und die, wie heißt es so schön, die Erbsünde nicht mitgemacht. Also die Folgen dieses Sündenfalls sind in diesem Körper nicht drin. Daher ermöglicht das erst dann später die Inkarnation des Christus da drin. Aber jetzt geht eben zuerst das Zarathustra-Ich hinein, um mit seiner hohen Weisheit, mit seinem hohen Entwicklungsgrad, der im Grunde bereits eine Reife entwickelt hat, dass er sich für seine eigene Entwicklung nicht mehr inkarnieren müsste. Weil wozu inkarnieren wir uns da? Und wir inkarnieren uns da auf Erden, um unsere schöpferische Ich-Kraft hier zu entfalten, in vollkommener Freiheit. Dieses Entfalten in vollkommener Freiheit geht zunächst einmal nur auf Erden. Nur gerade an diesem geistfernsten Ort geht es. Weil überall, wenn man da drüber schweben würde, würde diese Quelle nur immer viel zu stark hereinstrahlen von außen und wir wären nie vollkommen frei. Frei werden können wir nur da unten. Und verstricken uns natürlich in die ganzen Schwierigkeiten, die da drin sind, weil da lauern die Widersachermächte, von da oben sind wir zunächst einmal abgeschnitten, die Hilfe kann nur kommen, wenn es uns gelingt, die durchs Ich hereinzuholen, dazu müssen wir aber was tun, also es ist ein sehr gefährlicher Ort da unten, aber es ist der Ort, wo wir selbstständig werden können, nur hier. Nur wenn wir es einmal geworden sind, dann können wir mit der Selbstständigkeit auch weiter aufsteigen und die weitere Entwicklung in einer geistigeren Form durchmachen. Also es wird irgendwann einmal mit den irdischen Inkarnationen aufhören. So wie es einmal begonnen hat, so wird es einmal aufhören. Wie auch letztlich die ganze Erde sich sicher irgendwann einmal auflösen wird. Also wir müssen schauen, dass wir vorher davon kommen, nicht mit der Erde da zugrunde gehen. Aber das heißt, alles das, was das Erdenleben an Weisheit geben kann, das hat er natürlich nicht, dieser nathanische Jesus zunächst, also bevor dieses Zarathustra-Ich drinnen ist, weil da hat er null Erfahrung im Grunde. Das heißt, er ist eigentlich ein staunend in die Welt schauender Knabe, der mit der Natur total verbunden ist irgendwie, aber vom Verständnis, vom irdischen Verständnis her, eigentlich total unbelegt ist im Grunde. Also man würde sagen, eher so ein bisschen träumerisch und Ding. Um jetzt diesem Leibesgefäß aber auch diese Früchte einzuverleiben, die der Mensch nur auf Erden erwerben kann, darum wechselt dieses Zarathustra-Ich jetzt da hinüber. Und der kann jetzt auch oder nichts mehr zerstören oder zerstört nichts mehr darüber, weil wenn irgendein sehr fehlbares Ich da hinüber wechselt, wird das natürlich schlecht. Weil das zieht dann sofort wieder die Widersacherkräfte an. Der ist mittlerweile bereits durch seine langen, langen Inkarnationen auf Erden so weit in seiner geistigen Entwicklung, dass er für sich selbst nicht mehr auf Erden herunterkommen müsste. Das heißt, er schafft es, ein Leben zu führen, dass kein, bitte, für andere, dass kein im negativen Sinn Schicksal mehr erzeugt, also das ihn herunterzieht, also das Karma. Weil Karma ist das eigentlich, was uns immer wieder zu einer neuen Inkarnation führt, dass man sagt, ja, da haben wir einen Blödsinn gemacht, in der nächsten Inkarnation fühlen wir es aus. Bis wir mal alle Schuld, die wir auf uns geladen haben, sozusagen, also alle Fehler, die wir gemacht haben, bereinigt haben, dann löst sich auch unser irdisches Karma auf. Das ist einmal die Voraussetzung, dass wir in einer höheren Sphäre weiterleben können. Weil das irdische Karma können wir nur auf Erden auslöschen. Ich kann nicht sagen, aus der geistigen Welt groß relativieren. Das müssen wir da machen. Er ist so weit, das Zarathustra-Ich, dass er eine Inkarnation freiwillig auf sich nimmt, obwohl er es für sich nicht mehr brauchen würde. Weil er sein Karma getilgt hat und die Fähigkeit entwickelt hat, ein Leben zu führen, das kein Karma erzeugt mehr. Das heißt, er tut das, was den anderen förderlich ist und nichts anderes. Das heißt nicht, dass er immer freundlich sein muss. Wenn nicht immer nur freundlich sein, ist den anderen förderlich. Man kann sogar vielleicht, wenn man mal eine Ohrfeige geben und der braucht es. Und das bringt ihn im Leben weiter. Also man darf sich das nicht zu sanftmütig nur vorstellen. Aber was er tut, tut er für andere, nicht für sich. Zur Förderung der anderen. In jeder Tat ist das drin, schwer vorstellbar, aber ist natürlich ein Einzelfall. Wird es nicht so viele geben auf Erden. Also der bringt aber jetzt sozusagen diese irdische Weisheit in die Leibeshülle des nathanischen Jesus hinein und bereitet sie dadurch also in optimalster Weise vor. Also es ist ein Leibesgefäß, das nicht von den Widersachern beschädigt ist und zugleich die Fülle der irdischen Weisheit in sich aufgenommen hat, sagen wir es einmal so. Und dann mit der Jordan-Taufe, mit dem 30. Lebensjahr, verlässt sozusagen freiwillig dieses Zarathustra-Ich, das ist natürlich auch ein längerer Prozess, dieses Gefäß, damit jetzt das Christus-Ich einziehen kann. Weil man muss denken, also diese irdische Weisheit, die diesem Gefäß verliehen wurde und die der Christus jetzt eigentlich auch braucht, um da auf Erden wirken zu können und nicht nur als naiver Mensch, als vielleicht sehr lieber, braver Mensch, aber als naiver Mensch durch die Welt zu rennen, sondern diese Welt auch zu durchschauen. Das hätte er ja selber nicht können, muss man sich auch klar sein, weil der Christus war noch nie auf Erden inkarniert. Das heißt, er hat die ganze kosmische Weisheit, aber die Entscheidung, unsere nicht. Also muss das irgendwie vorbereitet sein, dass er da wenigstens ein Gefäß kriegt, in dem diese ganze Weisheit drinnen steckt. Darum muss das vorbereitet werden, dadurch, dass der Zarathustra darüber geht. Und der zweite Körper war notwendig, weil der Körper, trotz allem, den der Zarathustra ursprünglich hatte, der ist ein normaler menschlicher Leib. Der ist nicht dieser außergewöhnliche Leib, der sozusagen aufbewahrt wurde da oben, oder wo die Kräfte dazu da aufbewahrt wurden, sondern das ist ein normaler irdischer Leib mit all den Schwierigkeiten. Das heißt, obwohl er in seinem Ich ganz rein ist, ist es seine Leibeshülle nicht. Und das wäre ein Gefäß gewesen, das durch die Christuskraft sofort zersprengt würde. Also das würde das nicht aushalten. Also Das ist der große, schwierige, komplizierte Weg dorthin. Was für jemanden, der das erste Mal hört, das ist eine fantastische Geschichte. Und wenn man dann aber daraufhin sich wirklich mit den Evangelien oder wo beschäftigt und das liest, dann gehen einem Grundleuchter auf. Dann merkt man nämlich in vielen Details, wo das beginnt zusammenzupassen. Und warum da zwei unterschiedliche Geburtsgeschichten sind und das nicht nur zwei verschiedene Überlieferungsströmungen sind. Man macht es oft so einfach, in der äußeren Theologie oder so, um das hinzubiegen irgendwo. Wobei die das natürlich teilweise schon wussten. Man darf nicht glauben, dass nicht alles so wissen, aber natürlich, das ist so, ist es nicht so unbedingt geeignet, jetzt gleich das dem Volk mitzuteilen. Dann macht man es lieber einfacher, die Geschichte. Weil man dann die Menschen besser leiten kann auf ihren Wegen. Wohin ist eine andere Frage, aber. Naja, nein, ursprünglich ist es ja gut gemeint. Ich meine, es ist ja nicht so, dass die Evangelien sind ja auch bewusst so geschrieben, dass sie zwar die Tatsachen drinnen stehen, aber sie sind nicht so vordergründig da. Wenn man genauer schaut, steht eh alles drinnen. Aber es ist nicht so, dass es gleich an vorderster Front steht, weil das natürlich also wahnsinnig schwierige Dinge sind, die man erst verkraften, die man erst verstehen und verkraften muss. Weil namentlich das Problem, also der Ich hinüberwechselt oder solche Sachen, das ist also, wenn ich das draußen so unvermittelt irgendwo erzähle, werden es wahrscheinlich so, sperrt sie mir ein in die Klapsmühle oder so. Und doch passieren solche Dinge auch heute. Und nur das müssen wir mit aller Vorsicht halt behandeln. Und da kann sehr viel Missbrauch auch geschehen, also wenn man solche Dinge dann wo unterstellt oder weiß Gott was. Also das ist natürlich ausgesprochen heikel. Aber das Weltgeschehen ist halt kompliziert und gerade in so einem speziellen Fall, wo wirklich eigentlich die Schöpfungsquelle bis da herunter ins Irdische steigt, deswegen, weil der Mensch die neue Schöpfungsquelle werden soll oder zumindest mit beteiligt dabei sein soll, ja, dann wird es wahrscheinlich das komplizierteste Geschichte von der Welt sein und nicht schnipp. Weil die Sache, ja, alle großen Dinge sind einfach, es ist schon ein sehr großes Wort. So einfach sind es dann vielleicht doch nicht. Ja, wenn es einer durchschaut hat, kann er es vielleicht in einem einfachen Satz zusammenfassen. Ich meine, wie hat es der Johannes, der Evangelienschreiber, dann zum Schluss immer gesagt, liebet euch, Kindlein, liebet euch. Und in dem Kindlein, liebet euch, lag aber das ganze Gewicht seiner Individualität und seiner Weisheit drinnen. Wenn das irgendwer irgendwo sagt, ist es ein Schmafu und sagt gar nichts, dann ist es was in der Welt überhaupt nichts bewirken wird. Ja, liebt euch doch alle. No, das kann man viel in der Welt predigen und es wird nicht funktionieren deswegen. Wenn so ein Mensch sagt, wird es zumindest in dem Kreis, mit dem er zu tun hat, wirken auch. Weil seine ganze Weisheit dort drinnen liegt. Aber da muss man erst durch viele Dinge gehen und man schaue nur etwa die Apokalypse oder was der geschrieben hat. Das ist ja bei Gott auch nicht so eine einfach zu lesende Geschichte und so durchschauende Geschichte. Also mit den einfachen Wahrheiten ist das so eine Sache. Die Kunst ist halt, große, gewaltige Dinge dann irgendwann einmal auch in einfachen Worten ausdrücken zu können. Aber das dauert sehr, sehr lange. Ja, in diesem Sinn ein paar Anregungen zu Weihnachten, einmal eine andere Perspektive. Wenn ihr Fragen habt, jederzeit oder auch im neuen Jahr, wenn ihr es überschlafen müsst.